Normal moving.
Hätte mir im März 2019 jemand gesagt, ja, du und Max Scharf, ihr macht jetzt bald einen Podcast und locker 100 Folgen, da hätte ich gesagt, ja, bitte, hier hast du einen Euro und jetzt geh weiter. Ich will das nicht in der U3 erleben.
Du Kasper.
Du blöder Kasper. Und hier sind wir, Folge 99. 99 Wochen machen Max Scharf mir gegenüber und meine Wenigkeit in mir diesen Podcast. Es ist krass. Also ich meine, das ist wirklich länger habe ich noch nie in meinem Leben irgendetwas durchgezogen.
Ja, ich auch nicht.
Also das ist...
Ausbildung.
Ja, aber ich finde, das ist nicht durchziehen, weil da sagt man ja öfter auch mal, ich habe 38 Grad Fieber, weil man das in die Heizung gehalten hat, damit man nicht zur Schule muss. Also so habe ich es auf jeden Fall gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Stimmt, ja. Aber weißt du, vor allem, wenn man irgendwie gerade, was weiß ich, GTA 6 spielen, 5 spielen wollte oder sowas.
Ich finde, wir machen das einfach mit so viel Effe und so viel. Also selbst wenn wir extrem verkatert sind oder schlecht drauf oder auch keinen Bock drauf haben, ja. Es ist immer noch besser als 90% aller anderen Podcasts.
95. Oder passend zur Folge 99, 99% aller anderen Podcasts. Es gibt ja so viele. Jeder macht ja mittlerweile einen Podcast. Und ich kann ehrlich sagen, über normale Möbel, wir sind der beste Podcast in meiner Straße. Ja. Es gibt niemanden in meiner Straße von den anderen Podcasts, die besser sind. Da bin ich mir schon echt sicher. Je weiter man rausgeht, klar gibt's da Konkurrenz. Gar keine Frage.
Ja, aber Konkurrenz erhält ja auch den Markt. Das ist ja rein marktwirtschaftlich, haben wir das ja auch beide in der Ausbildung gelernt. Ist das wichtig? Ohne Konkurrenz gibt es auch keine Nachfrage.
Ja.
Und unser USP ist, wir sind immer besoffen und reden über unsere Gefühle. Haben wir früher mehr gemacht? Machen wir vielleicht diese Folge mehr? Wir wissen es ja nicht.
Vielleicht ist das heute die gefühlsechte Folge.
Oha. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. In mir tobt ein Sturm. Und ich weiß nicht, ob ich diesen bändigen kann.
Auf jeden Fall, ja, schön, dass du hier bist. Gut siehst du aus.
Danke sehr. Ich habe endlich mal wieder geschlafen. Letzte Woche habe ich so gut...
Man sieht's, mein Lieber.
Ja, ich habe das schon öfter erzählt, dass ich ja Schlafprobleme habe. Und die waren lange Zeit weg und jetzt sind sie mit Vollkaracho wieder da. Ich habe unter der Woche gerne mal so eher so 2 bis 3 Stunden gepennt. Hm. Und gestern bin ich um 10 ins Bett und bin heute um 14 Uhr wieder aufgewacht. Also...
Oh, voll schön.
Dafür ist das Wochenende aber nicht da. Am Wochenende will man Spaß haben. Und ich meine, was kann man gerade so an Spaß...
Steil gehen.
Ja, spazieren gehen, eine Runde Monopoly mit dem Mitbewohner. Uiuiui, heute wird wild.
Ja. Ja, wenn du jetzt halt sagst, du bist steil gegangen, dann bist du maximal einen Berg hoch. Ne? Also viel mehr geht momentan nicht.
Ich bin die Treppe im Haus mehrfach hoch und runter.
Aber du hast auch recht. In dieser Wohnung hier zum Beispiel wird in letzter Zeit sehr viel gekniffelt, sehr viel Karten gespielt. Es ist einfach, man versucht sich so rüber zu retten, aber das macht es natürlich auch nicht besser. So, in so seinem kleinen Rampf probiert man einfach irgendwie, ja, sich beschäftigt zu halten und auch irgendwie so einen kleinen Event-Charakter zu haben. Und viel mehr als Gesellschaftsspiele bleiben da halt nicht mehr, weil ich habe auch gemerkt, mittlerweile, mir ist es überdrüssig, mich in den Flur zu setzen, zu zweit oder zu dritt und einfach bei einem schönen Glas Wein zu reden. Ja. Das ist einfach, mir wird da so schnell langweilig mittlerweile, weil es einfach so ist, ich will es nicht mehr.
Es gibt auch nichts zu berichten. Ja. Also ich meine, was will Marc Hurt dir erzählen? Was will dein anderer Mitbewohner dir erzählen? Ihr seht euch den ganzen Tag.
Ich bin auch mittlerweile so, wenn ich Leute treffe, bin ich immer so, und gibt's Gossip?
Ja.
Hast du irgendjemanden getroffen, der irgendwas erlebt hat? Ja. Mir ist egal wer. Normalerweise, ich blende alles aus. Mir ist scheißegal, was andere machen, so mehr oder weniger. Also mir ist egal, ob Annalena was mit Robin hatte. Ja. I don't fucking care. Aber jetzt, wenn Annalena was mit Robin hatte, Alter, das wäre ja der Hammer. Also für mich einfach. Und für die beiden vielleicht auch. Aber ich denke mir doch so, ich hätte doch Bock, das zu erfahren. Ich will endlich was erleben. Also, und für mich reicht schon das, was zu erleben, wenn andere was erleben.
Ja.
Das ist doch was.
Ich merke aber auch, was du gerade meintest, so gesprächstechnisch, selbst wenn du jemanden triffst, den du interessant findest, einfach nur reden reicht nicht mehr. Ich möchte einfach auch mal wieder rauskommen und wirklich etwas erleben. Ich möchte lange Zeit Auto fahren, in Berlin irgendeiner Kneipe abstürzen, so ein Kram. Ich habe nämlich letztens eine Freundin getroffen, oder was ist getroffen, kennengelernt durch Zufall, on the street, das ist die Freundin von einem aus unserem Büro, und die studiert Kriminologie. Das, was ich schon immer studieren wollte. Ich find's mega spannend.
Ja.
Und was habe ich sie gefragt? Ach cool, was hast du denn vorher studiert? Medienwissenschaften. Nice. Ja. Was machst du sonst so?
So prinzipiell hättest du richtig was ausquetschen können.
Voll, aber es hat mich in dem Moment einfach nicht gekriegt. Ich wollte einfach nicht reden. Ich wollte einfach gerne aus einer 4-Liter-Flasche Sekt, ich wollte baden. Ich wollte baden in Sekt. Ich wollte tanzen, ich wollte rumspringen.
Überhaupt mal wieder schwimmen gehen. Habe ich auch letztens gedacht, mal wieder in eine Therme. Aber ich dachte auch, ich habe eine Therme, ja. Die große Rutsche. Jedenfalls dachte ich, ich habe letztens auch eine alte Freundin auf der Straße getroffen und dachte so, in meinem Kopf ging das los, jetzt dieses ganze Corona-Geratter runterschwurbeln. Ja. Also dieses, oh, wie geht's dir im Lockdown? Hast du deinen Job noch? Bist du in Kurzarbeit?
Wie kommst du allgemein durch? Ja.
Also, I don't fucking care. Also, beziehungsweise natürlich, aber es ist irgendwie so, ich habe dieses Gespräch mittlerweile jetzt so oft geführt, dass ich auch mit keiner anderen Antwort mehr rechne. Natürlich interessiert es mich auch ein bisschen, ja, geht's dir gut, oder? Ja, logisch. Aber im weitesten Sinne denke ich mir so, ich will raus aus diesem Gespräch. Ich habe nicht Bock, nochmal so ein Corona-Teilhabegespräch zu führen, weil ich auch emotional keine Kapazitäten mehr habe, teilzuhaben. Ja. Ich will an keinen Schicksalen mehr teilhaben. Mein eigenes reicht mir. So, ich will dein Schicksal nicht auch noch.
Ich finde sogar, selbst positive Nachrichten im Freundeskreis gehen ein wenig unter, weil die allgemeine Stimmung so gedrückt ist. Mhm. Ein Freund von mir meinte letztens zu mir, hey, ich werde Vati. Ich werde Vater, meine Freundin ist schwanger. Mega krass. Und er war voll aufgeregt und war so, mega cool. Und sonst so, gibt's sonst noch irgendwas Neues?
So eigentlich so ein Thema, über das man locker eine Stunde reden könnte.
Normalerweise
so,
ja.
Ne?
Ja.
Aber es ist halt so, ich glaube, ich hatte den am selben Tag auch noch getroffen, ne?
Exakt, ja.
Genau. Und erzählt dann auch, ja, ich werde Vater. Und ich war so, cool, Glückwunsch. Und ehrlich gesagt, erstens, ich hatte nicht so richtig das Gefühl, so, dass er viel mehr darüber erzählen wollte.
Ja.
Gleichzeitig dachte ich auch so, ich will auch gar nicht viel mehr wissen. Und aber wenn ich frage, und sonst, ja, nichts halt. Kann nicht auftreten, kann nicht das machen. Es ist absurd. Es ist aber auch für jeden Menschen absurd. Also nicht nur irgendwie auftretende KünstlerInnen so, oder sondern egal, was du bist und tust und machst und was auch immer so. Alle haben praktisch das gleiche Schicksal. Auf der einen Seite ja ein schöner Gedanke, ne? Das vereint uns ja alle.
Ja, aber man merkt auch daran, dass wenn alle gleich sind, ist es auch wieder langweilig.
Ja, wie in einer guten Beziehung. Es ist ja, du möchtest ja auch nicht mit dem, weißt du, zwei Puzzleteile, die zusammenpassen, sind ja auch nicht gleich. Ist mir gerade eingefallen, Alter.
Wow. Genau, das ist ja genau der Punkt. Man will ja nicht Lego sein. Alles passt irgendwie zusammen.
Ja.
Das macht halt keinen Spaß, weil es keine Reibung mehr gibt.
Ja, ich meine, Menschen findet man ja deshalb interessant, weil sie eben ein bisschen anders sind.
Exakt, ja.
Ne? Also, wenn du genauso wärst wie ich, dann fände ich dich ja auch langweilig, beziehungsweise ich würde vielleicht mir gerne von dir Feedback einholen, wenn ich ein bisschen Comforting brauche, weil ich wüsste, du wärst einfach der gleichen Meinung, aber im Zweifel möchte ich doch irgendwas hören, was mich irgendwie begeistert, verwundert, überrascht.
Oder aggressiv macht.
Oder aggressiv macht, von mir aus halt auch, ja. Oder betroffen, was ich süß finde, keine Ahnung, ist mir doch egal.
Ja.
Aber was irgendeine Art von Emotion hervorruft. Und wenn du immer die gleiche Meinung hast wie ich, ja, was ist die Emotion? Ja, cool, dass wir da dasselbe denken. Was ja auch manchmal total schön ist, ne? Versteh mich nicht falsch. Ich möchte jetzt auch, zum Beispiel, wenn es jetzt um egal welche Art von Beziehung geht, freundschaftlich oder eben eine romantische Beziehung, da möchtest du ja trotzdem natürlich auch ganz viele Sachen teilen. Ne? Und es gibt ja auch so, ne, zum Beispiel, wenn man dieselben Filme und dieselben Serien mag, ist es, glaube ich, trotzdem eine sehr gute Grundlage für eine Beziehung zum Beispiel.
Total. Aber ich merke auch gerade dadurch, dass der Alltag und alles irgendwie gleich ist, machen Sachen, die früher einem Spaß gemacht haben, die emotional waren, einfach, sie geben einem gar nichts mehr. Also zum Beispiel, ich habe eine Freundin, mit der habe ich Abi gemacht und wir hatten eigentlich immer so unser Ding, wir haben nicht mehr so viel direkten Kontakt, aber über WhatsApp updaten wir uns über Leute, mit denen wir Abi gemacht haben, die wir schon immer scheiße fanden, die wir jetzt noch beschissener finden, was die gerade so machen.
Ja.
Und die hat mir letztens geschrieben, hast du mitbekommen, der und der macht das und das und ich finde das mega albern, haha. Und ich war so, ja, ich auch. Weil nicht mal mehr der Hass befriedigt mich.
Ja.
Es ist einfach alles eine emotionale Soße, in der man schwimmt, aber sie werden so durcheinander gemischt, dass, weißt du, je mehr Farben du reintust, desto eher wird es grau.
Man kann auch als egozentrischer Mensch nicht mehr so richtig auf andere Leute hinabgucken.
Nee.
Weil es eben allen gleich geht. Und tatsächlich ist es immer so, wenn ich höre, jemand macht irgendwas und ich normalerweise denken würde, er ist total scheiß Idee, warum machst du sowas? Oder das irgendwie vielleicht humoristisch runtermachen würde, oder was weiß ich, ja, natürlich mit höchstem Respekt, aber momentan denke ich mir so, wie geil ist es, dass du was machst? Ich bin ja auf alles neidisch. Ich, weißt du so, ja. Irgendjemand macht irgendwas und ich bin sofort so, Alter, geil, ich hätte auch so Bock, irgendwas zu machen. Also ich
und das Alberne ist, wir könnten es ja die ganze Zeit, aber unser Ego spricht ja dagegen, das zu tun. Wir könnten jetzt beide sagen, ach komm, fuck it, ich lerne doch nochmal Klavier oder Gitarre, ja, oder ich, ja, nehme Gesangsunterricht oder, ja, ich lerne Spanisch, keine Ahnung, aber wir sind trotzdem beide zu faul, ja, und zu eigenbrötlerisch, als zu sagen, ja nee, komm, die Blöße gebe ich mir jetzt, ich mache jetzt auch irgendwas Cooles.
Jeden Tag entscheiden wir uns dagegen, etwas Neues zu lernen.
Ja, wirklich. Ja.
Jeden Tag denken wir so, ich könnte heute wirklich Gitarre lernen und jeden Tag machen wir es nicht.
Es ist halt allgemein so ein bisschen wie 25 werden. Das erste Mal denken so, ja, ich bin jetzt ein fertiger Mensch und dann merkt man innerhalb der ersten 3 Wochen, die man 25 ist, oh nee, doch nicht. Alter, wann ist denn dieser scheiß Zyklus denn mal vorbei? Wann kann ich denn sagen, ich bin jetzt erwachsen?
Aber wirklich vor etwas weniger als einem Jahr oder beziehungsweise vor ziemlich genau einem Jahr, wo ich mir eigentlich halt so ein kreatives Jahr nehmen wollte, dachte ich eigentlich so, hatte ich mir eigentlich ein paar Sachen vorgenommen, dass ich mir die beibringen wollte. Ja. Weißt du, so irgendwie, dass ich mich da mehr reinfuchsen wollte, dass ich mir da Skills anschaffen wollte. Und ich habe mit ein paar Sachen angefangen, aber nichts wirklich zu Ende gemacht, gar nichts.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, die Zeit hätte ich locker gehabt, also ja, das zu machen.
Natürlich.
Aber ich habe das Gefühl, es gibt sowas wie so eine emotionale Kapazität. Und das braucht, das verbraucht sich so schnell, wenn man keinen Ausgleich hat. Wenn, ja, man nicht irgendwie eben mit anderen Leuten reden kann, was kreativer Input ist, natürlich auch viel. Aber natürlich auch ist ja auch sowas wie Menschen treffen, etwas unternehmen. Und das muss ja nicht immer feiern, Clubbesuch oder Eskalation, ja, sein oder, ja, sonst irgendwas. Aber irgendwas, wo man wirklich halt auch mal irgendwie, irgendwie so auch so Anspannungen abbauen kann, wo man sich einfach so ein bisschen auspowert, emotional.
Ja.
Und das fällt so doll weg, dass alles immer aufgeschoben wird und man, ja, mit allem, ja, irgendwie ja auch selber fertig werden muss.
Und das ärgert mich ja auch so in dem Rahmen meiner, sage ich jetzt mal, im Rahmen meiner Profession, dieses, ja, jetzt habe ich endlich mal Zeit, mein Buch zu schreiben. Und ich denke mir so,
ja,
das geht nicht um Zeit. Schreiben ist eine verfickt schwere Arbeit, die dich dauerhaft belastet. Wenn du jetzt plötzlich Zeit dafür hast, weil du nur halbtags arbeitest, dann wird das zu 90% ein sehr, sehr schlechtes Buch.
Ja, gerade für jemanden, der ja eigentlich Deadlines braucht.
Ja. Ne,
dann ist es ja im Zweifel das, was dir helfen würde, dein Buch zu schreiben.
Wäre ein Vertrag.
Mutmaße ich jetzt, wäre tatsächlich ein Buchvertrag, wo jemand sagt, dann und dann ist das fertig,
ja,
und hier ist ein Vorschuss.
Ja,
ja, dann wäre das Buch auch dann fertig, aber das glaube ich auch.
Da hatte ich ja auch mit Moritz Neumeier bei dem Interview für das vierte deutsche Fernsehen drüber geredet. So, warum alles, was man gerade anfasst, ist total egal, weil du hast ja keine Zusage. Die Leute sagen einem die ganze Zeit, hä, ja, du hast ja jetzt Zeit, dein Buch zu schreiben, deine Serie zu schreiben, Film zu schreiben, keine Ahnung, irgendwas zu schreiben oder irgendetwas, ja, vorzubereiten. Ja. Und das Ding ist, es gibt ja keinen Ansporn, das zu tun, weil niemand sagt dir, ja, das nehmen wir, sondern dann machst du irgendwie deine 5 Projekte durch und die ganze Zeit kriegst du Absagen.
Ja.
So, wo, das ist auch, ja, Hinak, warum schreibst du denn jetzt nicht gerade an deinem Bühnenprogramm? Ja, weil ich es ja gar nicht ausprobieren kann. Und da, ja, so wie es auch gerade aussieht, dauert es eh noch 3 Jahre, bis ich damit auftreten kann.
Ja, Leute verstehen auch nicht, dass so ein Bühnenprogramm ja selten einfach so im Kopf entsteht. Also so, oder
es entwickelt sich.
Halt. Es entwickelt sich dadurch, dass du halt hier 10 Minuten ausprobierst, da 5, da 10 und da 15, ja, und immer wieder was veränderst und dann eben merkst, oh, hier könnte ich noch in die Richtung gehen und hier passt das und bla bla bla.
Ja.
Das ist nichts, was man, wo man die Stunde schreibt.
Nee,
so,
nee, überhaupt nicht. Und ich fand, obwohl ich die Werke, also ich bewundere ihn für sein Durchhaltevermögen und seinen kreativen Output, aber ich mag die Werke von Marc-Uwe Kling zum Beispiel gar nicht, Känguru-Chroniken und so. Ich finde ein paar Sachen lustig, aber alles in allem, das Gros kriegt mich irgendwie nicht. Aber der setzt sich morgens um 9 hin und schreibt bis 16 Uhr durch.
Ja.
Und dann hat er am Ende irgendwie seine 40 DIN A4 Seiten und davon meinte er mal in einem Interview, ist eine brauchbar. Und das ist Schreiben.
Ja, das macht ja Sven Regner auch, der fängt morgens um 9 oder 10 an und hat für sich die Aufgabe gesetzt, mindestens eine DIN A4 Seite zu schreiben, ganz egal was.
Ja.
Und wenn die fertig ist, dann hat er Feierabend.
Ja.
Und manchmal meinte er, ist das um 11, manchmal ist es aber auch erst um 16 Uhr.
Ja.
So. aber er macht das Montag bis Freitag.
Ich mag diese verklärte Sicht, diese romantische Sicht aufs Schreiben irgendwie nicht, dass man denkt, ja, ich komme aus meinem 9-to-5-Job und dann setze ich mich in meinem Kämmerchen und ich habe ja auch eine Feder tätowiert, weil ich schreibe nur mit der Feder, halt dein Maul. Das so funktioniert ja. Das nicht, Brigitte.
Ja, ich glaube halt, wenn du irgendwie so doll davon abhängig bist und so sehr darauf setzt und wirklich auch nichts anderes mehr machen musst, um dich über Wasser zu halten,
ja,
dann ist das vielleicht auch das Einzige, was dir Struktur gibt,
ja,
und geben kann. Wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal von Eminem und Aiken erzählt hatte.
Das sagt mir jetzt nichts.
Ich glaube nicht, ne? Ich habe so ein Interview mit Aiken gesehen, diesen R&B-Sänger.
I'm So Lonely war, glaube ich, sein großer Hit, ne?
I'm So Lonely, ja, genau, das hat er gemacht. Und er hatte auch einen Song mit Eminem gemacht.
Mhm.
Und dann meinte Eminem, ja, komm, an dem und dem Tag ins Studio. Was weiß ich, sagen wir mal Donnerstag.
Ah, ja, doch. Da klingelt's. Doch, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt, aber jetzt ist egal.
Jetzt erzähle ich es auch. Er kam am Donnerstag ins Studio, er ist da hingekommen, schön, dachte sich so, ja, ich komme da mal hin, irgendwie um 16 Uhr, vielleicht trinken wir ein bisschen was, nehmen ein paar Songs auf, probieren ein paar Sachen aus und dann gehen wir irgendwann ins Bett.
Ja.
Feiern vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Aber Eminem geht halt morgens um 9 ins Studio und 9 to 5 wirklich, um 17 Uhr stempelt er aus und ist weg.
Ja.
Und Eminem hat gesagt halt zu ihm, nee, ich mach das auch für dich nicht anders. Ich bin um 5 bin ich hier weg. Du kannst gerne morgen um 9 wiederkommen und dann machen wir weiter.
Ja.
Und Aiken hat halt erzählt, die waren irgendwie 3 Tage im Studio und den einen Tag um Punkt 5 Uhr, er stand vor dem Mikrofon in der Gesangskabine, war mitten in seiner Strophe, Schlag 5, er hat aufgehört zu rappen, obwohl er gerade dran war und ist nach Hause. Punkt 5, mitten in der Aufnahme einfach gesagt, jo, machen wir morgen weiter, morgen wird's genauso gut.
Ja, das ist, man muss dazu auch sagen, ich habe jetzt gerade so gegen diese unterschiedlichen Modelle gehasst, aber ich glaube, gerade als selbstständige Künstler oder selbstständige Künstlerin ist es extrem wichtig, sich halt Zeiten zu nehmen. Und ich kriege das ja selbst für mich noch gar nicht richtig gedeckelt. Also ich weiß ja gar nicht, wann ich am besten schreibe. Es gibt Momente, da komme ich zum Beispiel nach einem Podcast nach Hause, bin rotzevoll, schreibe die 2 DIN A4 Seiten. Es gibt Tage, wo ich morgens aufstehe und sage, oh, heute ist ein Schreibtag, dann schreibe ich 35 und am nächsten Tag merke ich, das ist alles Kacke und lösche das wieder.
Ja.
Also ich glaube, so eine Struktur zu haben, ist extrem wichtig. Ich habe sie auch nicht, aber ich finde trotzdem alle doof, die es nicht so machen wie ich.
Ich finde auch, Struktur haben, finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel hier im Podcast, da haben wir auch eine feste Struktur. Wir fangen ja immer an und reden so ein bisschen über dies und das, was uns gerade beschäftigt.
Wirklich?
So wie jetzt. Und dann machen wir ja zumeist weiter mit Folgendem.
Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Die folgenden Meine-Freunde-Buch-Fragen werden Ihnen präsentiert von 90er-Hip-Hop. 90er-Hip-Hop, nicht gut gealtert, aber alt. Hinner Köhn ist ein frecher Kerl. Wir wissen, wie er aussieht und wir haben ihn gern. Doch leider ist es so, dass man bis heute nicht versteht, was hinter der Fassade aus Niceness abgeht. Ich habe 1000 Fragen, die mich seit Jahren plagen. Doch wie er wirklich ist, kann ich nur mutmaßen. Zum Beispiel glaube ich, er fährt gerne Auto. Von hier bis zur Arbeit, dann zurück auf sein Hausboot. Dort lebt er in den Tag und kocht was auf dem Herd. Für sich, seine Freundin, sein Äffchen und sein Pferd. Klar sind da noch Fragen offen, doch ich mache, was ich soll. Ich stelle diese Fragen, sind sie auch viel zu doll.
Denn es ist Hinnack. Hinnack zu Köhn, ja.
Das sind die viel zu doll, meine Freundebuchfragen. Hinnack Köhn, bist du bereit?
Ich würde mich freuen, wenn du das wirklich einmal aufnehmen würdest für mich.
Ja.
Ich hätte es gerne nämlich als Klingelton.
Hinnack Köhn ist ein frecher kleiner Kerl.
Das wäre mega geil. Mega geil.
Oh, ja. Ich freue mich auch schon seit Stunden, das aufzunehmen, ehrlich gesagt.
Okay, schieß los, Alter.
Okay.
Darf ich auch nur noch in Freestyle antworten? Oder ist das jetzt?
Ja, darfst du nur noch. Heute ist die große Rap-Folge. Bei welchem historischen Ereignis wärst du lieber gestorben, statt es mitzuerleben?
Aber wenn ich da sterbe, habe ich es ja miterlebt.
Ne, also es ist halt so, irgendwas, was historisch passiert ist, du wärst dabei gewesen und das Schlimmste für dich wäre gewesen, du hättest es überlebt. Also ich packe jetzt mal irgendeine Sache aus. Du hättest in Tschernobyl gewohnt, das wäre passiert, du hättest es überlebt, hättest für den Rest deines Lebens Krebs, hättest Kinder bekommen, die hätten irgendwie 3 Köpfe und wären nur 15 geworden.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe da sofort wieder eine Melodie drin gesehen. Hättest Kinder bekommen und die hätten 3 Köpfe. da gibt's ganz ehrlich, also ein bisschen läppisch gesagt, gibt's ja viele Sachen, wo ich dann lieber gestorben wäre, als das zu überleben.
Mhm.
30-jähriger Krieg, die Schlacht von Verdun, den Sturm auf die Normandie.
Also, die Schlacht von Verdun hieß ja für dich einfach so, jeder fucking Krieg wärst du einfach raus gewesen.
Als das zu überleben, was die Leute da mit PTBS hatten, dieses Kriegszittern nach dem Ersten Weltkrieg, ich glaube, das war überhaupt kein Spaß.
Ja.
Also bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich glaube, Kriegszittern war keine lustige Sache.
Ja, dieses Kriegszittern, das war ja so eine echt weirde Krankheit, die nur nach dem Ersten Weltkrieg aufgetaucht ist bei Ex-Soldaten und danach nie wieder. Und auch davor noch nie.
Allgemein, jeder Krieg, wo man mit PTBS rauskommt, würde ich...
Es gab ja nur diesen einen Krieg, ist ja danach und davor nie vorgekommen.
PTBS, meine ich jetzt nicht Kriegszittern. Ja, klar. Kriegszittern an sich, hast du vollkommen recht, ist nur nach dem Krieg vorgekommen. Ich weiß nicht, ob das an einer speziellen Sorte von Giftgas
Ich glaube, das war im Ersten Weltkrieg wurde halt Giftgas zum ersten Mal eingesetzt. Und ich glaube, dieses Gas, was sie dort, dieses Spezielle, wird das irgendwie ausgelöst haben. Aber es ist auch krass, dass es halt hauptsächlich bei deutschen Soldaten passiert ist.
Ich glaube tatsächlich, ganz gefährliches Halbwissen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich meine, es lag nicht am Giftgas, sondern ich glaube, es lag daran, dass man zum ersten Mal die Monstrositäten des Krieges mit militärischen Waffen, wie man sie heute auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad kennt, mit...
Meinst du, dass diese Menschen dadurch, dass, also jetzt, wenn jetzt jemand von uns in den Krieg gemusst hätte, oder auch beim Zweiten Weltkrieg, wo es schon Fernsehen gab, wo man schon Waffen gesehen hat, wo man das schon alles kannte, wo man irgendwie seelisch drauf vorbereitet war, dass sowas einfach passiert?
Ja, ich glaube tatsächlich, das Kriegszittern kam daher, dass man die Ausmaße damals nicht fassen konnte. Aber ich habe vor zwei
Jahren... Ja, danach wurden ja auch Giftgasangriffe auch ja irgendwie...
UNO-Menschenrechte, Menschenrechtskonvention. Genau. Aber ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass das daran liegt. Aber darum soll es jetzt in dieser Frage nicht gehen. Wie gesagt, auch gefährliches Halbwissen. Ich habe den Wikipedia-Artikel vor ein paar Jahren mal gelesen.
Ja.
Allgemein, bei jedem Krieg wäre ich lieber gestorben, als die Zeit danach mitzuerleben, weil die Zeit danach ist immer beschissen.
Ja, auch nicht und so ein, auch du wärst auch nicht bei so einem ehrenvollen Schwertkrieg dabei gewesen?
Nee.
Nee, auch nicht, ne? Nee. Ich finde es ehrlich gesagt schlimmer. Also ohne Scheiß, wenn ich mir vorstelle, irgendwo halt 800 Meter weit weg in einem Schützengraben zu liegen und irgendwo hinzuballern.
800 Meter ist nicht so weit, ne?
Ja, aber dieses Ding halt...
Ich lag in Altona im Schützengraben.
Aber dieses Ding halt so in irgendwie so einer riesen Menschenmenge, wie auf einem Festival zu stehen... Alle haben halt Messer in der Hand und versuchen sich gegenseitig abzustechen. Das ist irgendwie halt wirklich so eine Vorstellung. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich damit auch alleine. Aber mir macht das ein bisschen Angst. Und
ja,
das ist echt, also nicht, dass ich auf irgendeine Art Form von Krieg Bock hätte, gar nicht. Aber ich denke halt so, wenn ich das so vergleiche und meinen Angstfaktor irgendwie versuche einzuschätzen, dann glaube ich, hätte mehr Angst, wenn ich so einfach jemandem so eine blutige Klinge in den Rumpf ramme, weil ich irgendwie schon davor schon ein paar Leute abgeschlachtet habe. Irgendwie, das ist doch wahnsinnig.
Ich glaube, da hast du aber so ein, bis zu einem gewissen Grad, auf jeden Fall in dem Zeitraum hast du auf jeden Fall so ein Berserkertum, wo das ja auch ehrenvoll ist, in diesem Rahmen zu sterben. Es gibt ja auch die Geschichte von dem Dude, der gesagt hat, dass er auf jeden Fall nicht am Boden sterben wird, sondern im Stehen, und den haben die dann irgendwie laut Legende irgendwie 100 Pfeile in den Oberkörper gejagt und dann ist er erst zu Boden gegangen.
Ja, es gibt ja auch so einfach so Geschichten von so einer Form von Blutrausch, dass viele Soldaten sich einfach nicht hinterher, also so noch aus dieser Schwertzeit, dass sie sich nicht mehr hinterher an die Kämpfe erinnern können, dass die halt so sind.
Ist ja auch eine Form von PTBS. Man erinnert sich nicht an die Taten, die man gemacht hat.
Ja, ja.
Also allgemein, alles, wo posttraumatische Belastungsstörung involviert ist, muss ich sagen, vielleicht wäre ich dann lieber innerhalb der Situation abgetreten, weil, wenn man das jetzt auch heutzutage noch mitbekommt...
Aber ist es wirklich so, dass du wirklich sagen würdest, bei jeder Form von posttraumatischer Belastungsstörung wärst du raus? Komplett? Also ich meine, da würde ich doch schon komplett, sagen, da würde ich doch...
Aber wenn ich mir das so angucke von Leuten, die halt auch in der Gegenwart irgendwie im Krieg waren vor ein paar Jahren, jetzt teilweise wirklich große Probleme haben, sich in den Alltag einzufügen, das ist...
Gerade in Amerika, Stichwort Irakkrieg etc., das ist ja ein Riesenproblem.
Genau, ich will nicht sagen, dass es
nicht
lebenswert ist. Ich weiß bloß nicht, ob... also ich kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie es ist, in deren Haus zu stecken. Und das, was ich irgendwie so aus Dokumentation oder auch aus Spielfilm mitbekomme, ist halt wirklich so eine Sache, da muss ich sagen, ja, wahrscheinlich ist es geiler, weiterzuleben, aber mit dieser Schuld weiterzumachen, das ist halt eine Sache.
Ja. Ja, ich musste halt echt dran denken, ehrlich gesagt, um mal ganz kurz das Thema weg vom Krieg zu lenken. Weil wir ja gerade, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, in so einer weltweiten Pandemie stecken. Es gab ja mal die Pest, ist ja auch so ein Begriff. Da hatte man ja gar keine Möglichkeiten, keine Wissenschaft, kein whatever. Alle sind einfach so richtig elendig dahingerafft in ihrem eigenen Dreck. Ja. So. Und da muss ich wirklich sagen, bevor ich in so einer Peststadt gelebt hätte, wäre ich wirklich wieder gestorben. Also weil ich musste darüber nachdenken, was so andere weltweite Pandemien kam, so waren und halt so Pest oder sowas, wo wirklich echt was so elendig gewesen sein muss, da wäre ich echt raus. Also wäre ich wirklich raus gewesen.
Ja, aber jetzt nehmen wir mal die spanische Grippe, an der Edward Cullen erkrankt war. Bevor er zum Vampir gemacht wurde. Und wenn man jetzt vorstellt, so, oh, spanische Grippe und ich werde ein geiler Vampir, der nachher eine 18-Jährige abschleppt. Weiß ja, nicht. Also das ist allgemein, das wenn man das so
viel falsch gerade an dem
Satz. Wenn man das jetzt so sagt, ist das nochmal ein bisschen unangenehmer geworden, aber ja. Es ist original das, was in Twilight steht. Hey, ich bin 100 Jahre alt.
Das ist Twilight, oder was?
Ja, Edward aus Twilight ist an der spanischen Grippe fast gestorben und dann wurde er gebissen.
Ach, das ist Edward Cullen.
Ja, Edward Cullen. Okay. Und dann wurde er gebissen, hat überlebt und jetzt machen die halt immer wieder diese Schule und Uni ein bisschen und dann hat er sich halt irgendwann eine 18-Jährige abgeschleppt. Allgemein ist Twilight echt ein bisschen awkward so von dem, was da drin steht.
Es klingt weird, so wie du es erzählst.
Es ist ein bisschen unangenehm. Es wurde ja auch von einer Mormonin geschrieben.
Ah, ja, dann ist ja klar.
Ja, ich würde nicht sagen, dann ist ja
immer,
klar.
Was auch immer, ich weiß auch nicht, was das bedeutet, aber dann ist ja klar.
Ja, ist auf jeden Fall, also es gibt einen Grund, warum es so ein großes Ding ist, dass sie das Kind nicht direkt kriegen kann, sie müssen vorher heiraten, bevor sie Sex haben, bla bla, ist alles so christlich
motiviert. Okay, das passiert, ich kenne die Filme nicht, deshalb weiß ich nicht, was
die
passiert.
Die Filme sind überraschend lustig. Robert Pattinson hat auch mal gesagt, dass er ganz viele Zeilen extrem dumm fand. Ja. Aber es war halt gut bezahlt.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe andere Filme mit der der Hauptschauspielerin gesehen.
Kirsten
irgendwas?
Wie heißt sie denn? Bell? Nee.
Nee, das ist eine andere.
Kirsten Dunst?
Weiß man, glaube ich, so genau gar nicht, wie die heißt.
Die vermischen sich alle irgendwie in meinem Kopf. Ist sie die aus Titanic? Ich weiß es nicht.
Jedenfalls habe ich schon sehr gute Filme mit der gesehen.
Das stimmt. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ein geschichtliches Ereignis, in dem ich lieber gestorben wäre, als die Zeit danach mitzuerleben, ist erstens eine sehr dreckige Frage, weil es ist extrem wichtig, nach schlimmen gesellschaftlichen Ereignissen oder geschichtlichen Ereignissen immer weiterzumachen. Aber ich weiß nicht, ob ich jemand gewesen wäre, von dem Standpunkt aus, wie ich heutzutage bin, ob ich mit der Zeit nach dem Krieg klargekommen wäre.
Ja.
Also nach dem Zweiten Weltkrieg, für mich ist der Krieg immer der Zweite Weltkrieg. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich daran total zerbrochen wäre.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob ich dann irgendeinen Nutzen für die Gesellschaft gehabt hätte. Es ist allgemein schwierig, man kann sich da nicht reinempfinden.
Das ist natürlich auch eine fiese Frage, weil man wiegt ja auch so geschichtliche Ereignisse gegeneinander auf.
Ja.
Und dann wird es natürlich unangenehm irgendwann. Gerade wenn man irgendwie sagt, ja, ich wäre ungern Soldat im Zweiten Weltkrieg gewesen.
Ja.
Ja.
Ich wäre auch ungern Soldat gewesen, als hier die große Völkerschlacht war in hier Bielefeld, da die Ecke.
Mit Teutoburger Wald,
ja,
oder was?
Ja, Teutoburger Wald und so. War bestimmt auch nicht so geil.
Nee, war bestimmt auch nicht so geil.
Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es gibt keine, wo ich von mir aus jetzt gesagt hätte, ich möchte unbedingt weiterleben, weil ich das alles nicht nachempfinden kann.
Ja.
Ich kann das einfach nicht nachempfinden. Es gibt für mich keine Antwort darauf. Es gibt für mich keine Antwort darauf, weil ich weiß nicht, wie es den Menschen damals ging. Ich weiß nicht, wie es den Menschen in der Gegenwart geht, die in Afghanistan sind und da irgendwie ein Scharmützel mitkriegen. Ich kann darauf keine Antwort geben, weil ich glaube, darauf gibt es auch keine direkte Antwort, weil viele Leute, die überleben, sagen in manchen Momenten vielleicht sogar, dass sie lieber gestorben wären. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich mir nicht rausnehmen kann, um die ehrlich zu beantworten, weil ich glaube, alles, was ich sagen würde, ist falsch, weil ich nicht in der Situation bin.
Ja. Ich möchte hier zum Abschluss dieser Frage nochmal ganz kurz eine Filmempfehlung mit Kristen Stewart aussprechen. Und zwar der Film Das gelbe Segel. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber das ist wirklich ein richtig doll berührender Film, der richtig, richtig gut ist. Eddie Redmayne, der spielt da auch mit. Kennst du den aus...
Eddie Redmayne, das ist der auch mal eine Frau war. Und dann war der Typ aus dem zweiten Harry Potter-Ding.
Ja, genau, aus dem Harry Potter.
Und er war Stephen Hawking.
Ja, genau.
Allgemein ist er dafür, dass er nicht trans und nicht geistig oder körperlich eingeschränkt ist, ziemlich viel in solchen Rollen zu sehen.
Ja, muss man vielleicht sich auch mal drüber Gedanken machen. Wir würden erstmal ganz kurz eine kleine Verhelbung einnehmen. Ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz den Jingle.
Ja, okay. Ja. Vielen Dank, Helbing. Das war Werbung. Vielen Dank für Sponsoring. Immer wieder ein schmackhafter Genuss.
So schmeckt er wirklich am besten.
Ja, nach einer Frage, wo man im Nachhinein nochmal denkt, ah, ich glaube, alles, was ich hätte sagen können und alles, was ich gesagt habe, war falsch. Dafür ist Helbing da, um dieses Wissen zu vergessen.
Ja, aber dafür sind ja auch die viel zu doll meine Freundebuchfragen da. Wären sie nicht so, wären sie ja auch nicht...
Zu doll.
Viel zu doll, ja. oder nicht? Ja, ich glaube, wir machen mal weiter mit der zweiten Frage.
Bitte.
Hinnerkön, warum bleiben Menschen oft so lange in Beziehungen, von denen sie wissen, dass sie ihnen nicht gut tun? Vielleicht in so toxischen Beziehungen. Und das muss ja nicht immer einfach eine romantische Beziehung sein, kann ja auch eine Freundschaft sein, wo man vielleicht wissentlich ausgenutzt, in irgendeiner Form unterdrückt oder sonst irgendwas wird und sich damit abfindet. Warum ist das so?
Weil Gefühle irrational sind. Und damit könnte man das eigentlich schon beenden, aber um da noch mal ein bisschen weiter auszuführen, innerhalb einer romantischen Beziehung ist es einfach, glaube ich, sehr oft die Angst davor, wieder alleine dazustehen, etwas zu verlieren, die Gewohnheit zu verlieren, die man mit dieser Person aufgebaut hat und dauerhaft das Wissen zu haben, es ist ja auch anders mit der Person. Ja, sie hat mich jetzt gerade irgendwie schlecht behandelt, aber es gibt ja auch die guten Momente. Ja. Und diese guten Momente werden immer extrem glorifiziert, während die schlechten Momente runtergeredet werden. Egal, ob die schlechten Momente die ganze Zeit viel, viel krasser waren.
Ja.
Und bei einer Freundschaft ist es ziemlich genau das Gleiche, bloß in einem anderen Rahmen. Man hat Angst, einen Freund oder eine Freundin zu verlieren, weil... man diese Person ja in sein Leben gelassen hat. Mhm. Und man möchte diese Person nicht verlieren, auch wenn sie einem wehtut. Und deswegen hält man die meistens länger und ganz oft auch viel zu lange in seinem Leben, weil man das Gefühl hat, sie ist wichtig für die eigene Persona.
Mhm. Ja, also manchmal hat es natürlich was teilweise selbstzerstörerisches fast, also was masochistisches an sich.
Ja.
Also es gibt ja diesen berühmten Satz aus diesem Buch, wir akzeptieren die Liebe, die wir glauben zu verdienen. So. Mhm. Aber es ist, gleichzeitig ist es ja auch vielleicht eine Frage des Komforts oder der Angst, etwas zu verlieren. Also, weißt du, ganz
oft... Man hat
oft
Angst davor, dass eine Lücke entsteht, die man nicht wieder füllen kann.
Genau.
Und da möchte ich kurz reingrätschen, diese Lücke wird immer wieder neu gefüllt werden.
Ja, aber ja, das definitiv. Also, weißt du, wie oft denkt man sich, es kann nicht schlimmer werden.
Ja.
Und dann geht's definitiv schlimmer. Aber
wie oft denkt man
warte,
sich...
Warte, Moment, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern, weißt du, wie oft denkt man, denkt man sich selbst... an was weiß ich, den Boden der Tatsachen und glaubt, man kommt aus dieser Situation nicht mehr raus oder wie auch immer. Und so, wenn das passiert, sowas wird nie wieder passieren, sowas Gutes, wie mir gerade passiert ist. Die Wahrheit ist aber, mach weiter und Dinge passieren einfach wieder. Also es ist nicht so, dass Sachen nur einmal passieren. Höchstwahrscheinlich nicht.
Ja.
Wenn ich falsch liege, ist es hammertraurig. Aber ich glaube, dass es so ist.
Du hast ja recht. Also, wie oft hatte ich schon das Gefühl, dass ich nie wieder eine Person so sehr lieben werde, wie diese Person, in die ich gerade verliebt bin.
Ja.
Und es hat sich immer wieder als falsch herausgestellt.
Ja.
Gefühle verändern sich und
total, ja.
Eine Lücke wird immer wieder geschlossen werden. Und dementsprechend, also wenn euch etwas nicht gut tut
und okay. Aber und ich finde halt gerade diesen Gedanken spannend, halt irgendwie zu sagen, ich werde nie wieder einen Menschen so lieben wie diesen Menschen. So, ne? Mhm. Das ist ja echt so ein klassisches Verliebtsein-Gefühl, was man echt halt irgendwann in seinem Leben, hoffentlich, glaube ich, ist ja auch voll das schöne Gefühl auch, irgendwie einmal hat. Aber die Wahrheit ist halt, man hat das mehr als einmal, dieses Gefühl.
Ja, klar.
So, selbst wenn du irgendwie halt so ne, 30 wirst und hattest es halt nicht einmal pro Jahr, aber vielleicht halt irgendwie dreimal in deinem Leben, dann ist es ja trotzdem halt mehr als einmal.
Es ist ja auch so albern, wie du es gerade gesagt hast, wenn du einmal in dein Leben verliebt warst und das Gefühl hattest, diese Lücke wird nie wieder ersetzt werden, dann wirst du auch ein zweites Mal dieses Gefühl haben und denken, diese Lücke kann nie wieder ersetzt werden, und dann muss man sich einfach mal vor Augen führen, ja, aber diese Lücke von der ersten Liebschaft wurde doch gerade ersetzt. Ja. Es wird immer wieder passieren.
Also ich meine, das natürlich ist es so, dass das gehört natürlich zur Wahrheit dazu, dass sowas auch gerne mal ein paar Jahre dauern kann.
Natürlich, ja, aber um Gottes Willen.
Ich meine, dann so ist es. Alles, auch ein paar Jahre sind besser als nie. So.
Und was das Schwerste an dieser ganzen Sache ist, ist rechtzeitig zu sagen, okay, ich kann das nicht mehr, und den Kontakt abzubrechen, weil ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich hatte das auch schon mehrfach, und es ist unfassbar schwer für sich selbst zu realisieren, das tut mir gerade nicht gut und ich muss das kappen. Das ist nahezu unmöglich. Ich verstehe das Gefühl, das man dann hat, aber es geht. Es geht, und es ist manchmal ist es der einzige Ausweg.
Es ist halt auch so unbequem. Es ist so eine unbequeme Entscheidung. Und gerade wenn man eben, wie du sagst, diese guten Erinnerungen hatte oder sich vielleicht halt sogar eben, wenn es um eine romantische Beziehung geht, was aufgebaut hat in irgendeiner Form. Selbst wenn man jetzt nicht unbedingt zusammen wohnt, aber sich irgendeine Form von Routine, Gesellschaft, im Freundeskreis, blablabla, aufgebaut hat. Oder aber halt, wenn man zusammen wohnt und sich irgendwie die Wohnung teilt, die Miete und alles Mögliche und keine Ahnung, dann ist es eine sehr, sehr unbequeme Entscheidung. Ja. Weißt du, es ist sehr, sehr unbequem, selbst, und da kann ich schon verstehen, dass man über seinen Schatten springen muss, auch wenn man weiß, es tut einem gerade echt nicht gut.
Ja, aber ganz kurz, haben wir noch mehr von solchen Fragen oder haben wir noch irgendetwas, was das vielleicht ein bisschen auflockert? Weil ich habe das Gefühl, es ist gerade alles so ein bisschen, sagen wir mal, destruktiv.
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was ich aufgeschrieben habe. Aber wir machen einfach weiter. Hast du das Gefühl, die Frage ist beantwortet? Möchtest du lieber die nächste Frage haben?
Also ich habe das Gefühl, diese Frage ist nicht schlussendlich beantwortet, weil diese Frage für jede Person einzeln eigentlich nochmal selbst beantwortet werden müsste. Und das liegt leider in den Händen der ZuhörerInnen.
Okay. Gut, dann gucken wir mal, ob wir es mit der nächsten Frage etwas auflockern können.
Ja.
Ich probiere es mal und gucke, worum es in dieser Frage geht, während ich
bunte
sie lese.
Bunte M&Ms.
Was ist eine Sache, die wir gerade tun, die Menschen in der Zukunft als primitiv ansehen werden?
Podcasts.
Podcasts? Meinst du, Menschen in der Zukunft werden sagen, wie, da haben Leute einfach nur ihre Stimme aufgenommen und andere haben sich das angehört?
Ich glaube tatsächlich, in 10 Jahren werden Leute sagen, warum haben die... Ganz kurz, also ihr habt Leuten gezielt dabei zugehört, wie sie über Dinge reden, obwohl ihr euch hättet bei Clubhouse einfach einschalten können? Was ist denn los mit euch?
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, man redet ja auch über das Radio. Ja, man findet Radio schon ein bisschen altbacken, aber man findet es jetzt auch nicht per se primitiv, oder?
Nein.
Ist das so?
Also wie viele WGs ich kenne, wo Radio immer läuft in der Küche, wenn man zusammen backt oder kocht oder sowas. Ist tatsächlich sehr schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der Zukunft, kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie die Zukunft definiert ist, sagen wir mal in 15 Jahren, glaube ich, sind Elektroautos mehr eine Sache des allgemeinen alltäglichen Lebens zum Beispiel.
Ich könnte mir vorstellen, dass so in so vielleicht so 100 Jahren oder 150 oder so.
Da sind wir schon alle tot.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber das ist ja trotzdem die Zukunft, dass Leute auf diese Zeit zurückgucken werden und so sind, so wie jetzt, jeder hat ein eigenes Auto? So, jeder ist überall mit einem, jeder hat das gekauft für mehrere 10.000 Euro und hatte das einfach so rumstehen die meiste Zeit und ist dann damit irgendwo hingefahren, statt sich einfach irgendwie über die App was zu bestellen, dann kommt das Auto selbst vorbei und fährt dich dahin, wo du hin willst.
Ja.
So, warum habt ihr jeder ein eigenes Auto gehabt? Das ist doch total bescheuert. So, ich glaube, sowas, so Individualverkehr, das ist eine Sache, die in der Zukunft, glaube ich, so, wo Leute gucken, das ist total primitiv, da hat ja jeder sein eigenes. Das ist total bescheuert.
Ich finde, Individualverkehr klingt auch sehr, sehr doll nach einer Sache, die man in 100 Jahren über Geschlechtsverkehr sagen könnte.
Individualverkehr?
Ja. Heute habe ich mir was gegönnt. Individualverkehr. tatsächlich gibt es aber so ein paar Sachen von unserem alltäglichen Genuss, wie wir auch hier immer in den Podcast-Folgen frönen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Rauchen zum Beispiel in 100 Jahren so eine Sache ist, wo die Leute sagen, wirklich? Und ihr habt Tabak verbrannt? Wir machen alle die ganze Zeit nur noch, wir sind einfach nur noch Cray am Vapen. Oder ja, irgendwie ja. So ein Kram.
Ja, oder irgendeine so eine Sache, die null schädlich ist, aber trotzdem irgendeinen Kick gibt.
Ja.
Ja, und trotzdem irgendwie süchtig macht und geil ist.
Ja.
Und da sind Leute Soil so. And green. Aber ihr habt das gemacht, obwohl ihr irgendwie wusstet, dass es krank macht. Seid ihr irgendwie dumm? Egal, warum macht ihr sowas?
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Alkohol sehr doll zurückgehen wird. Also wenn wir jetzt so richtig krank in futuristischen...
Ich glaube, Suchtmittel wird es immer geben.
Ja, aber ich glaube, wenn wir in ganz dollen futuristischen Gedankengängen hängen, dann kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es halt irgendwann einfach dieses Pflaster gibt, wie jetzt Nikotinpflaster, dass man einfach sagt, ah, du willst heute richtig steil gehen, kein Problem, du musst dir den Magen nicht versauen, dafür kriegst du halt einfach so ein Pflaster und zack, hast du 4 Buddeln Wodka drin.
Wodka-Pflaster.
Ja, wirklich. Also
richtig
kann ich
mir
gut
geiles
vorstellen.
Wodka-Pflaster. Kommen wir pflastern schon mal vor, für
ja,
die Party später.
Ja. Da gibt es die 16-Jährigen, die sagen, oh, ich habe hier so ein Marihuana-Pflaster von meiner Mutter geklaut.
Ja. Und einfach Leute auf der Straße ansprechen. Hey, kannst du mir ein Pflaster kaufen am Kiosk?
Ja.
Ich bin noch nicht 18.
Ja, Niederlande haben jetzt das durchgedrückt, ne? Hm? Dass es gibt keinen Drogentourismus mehr und keinen Sextourismus. Du musst deinen Ausweis vorzeigen, dass du Niederländer bist, wenn du in einen Coffeeshop gehst.
Ah, krass. Ja, ich dachte, das wäre schon seiner Weide.
Nee, haben die vor 3 Jahren schon gesagt und jetzt haben sie es tatsächlich durchgedrückt. Was auch am Ende nur dafür sorgt, dass irgendwelche Niederländer vor irgendwelchen Coffeeshops stehen und sagen, was soll ich dir holen? Also quasi haben sie Drogenkriminalität wieder erschaffen.
Ja.
Was mega cool ist für Kriminalität, was mega doof ist für Steuern. Ist meine persönliche Meinung. Sorry, dass ich die Welt retten könnte, aber hey.
Andere Sache aus den Niederlanden, was die da gerade ausprobieren in Richtung Live-Veranstaltungen.
Mhm.
Und was sie da machen, ist, die haben gerade in den Niederlanden 3 Clubs eröffnet. Und das ist ein Versuchsprojekt, ein Pilotprojekt, wo du dich anmelden kannst, um da mitzumachen. Mhm. Und es gibt 3 Clubs und du musst halt vorher einen Corona-Test machen.
Ja.
Und wenn du ab dem Zeitpunkt, wo du den Test gemacht hast, hast du 32 Stunden Zeit, feiern zu gehen.
Und dann aber richtig doll.
Und dann gibt's 3 verschiedene Clubs. In dem einen Club kannst du 100% Kapazität, ohne Maske, ohne alles wie früher, feiern gehen.
Ja.
Dann gibt's einen Club, wo du mit Maske oder Face Shield zu 100% feiern gehen kannst.
Ja.
Und dann einen, wo du irgendwie auf geringerer Kapazität, irgendwie 30% oder so, mit Maske feiern gehen kannst.
Ja.
Und da probieren die halt aus, was danach passiert, weil dann innerhalb der nächsten 5 Werktage müssen die sich wieder testen lassen.
Ich finde ganz, ganz groß, dass Face Shield anscheinend noch eine Sache ist, obwohl schon mehrfach bewiesen wurde, dass es überhaupt nichts bringt.
Hat mich auch gewundert, ja, als ich das mitbekommen habe, aber ja.
Und es geht ja so ein bisschen auf die Ecke, die Spahn jetzt auch letztens erwähnt hatte. Wir haben jetzt hier Tests in Drogerie, so redet er nicht, ist mir scheißegal. Wir haben jetzt hier Tests in Drogeriemärkten und das ist auch perspektivisch ja auch dann dazu möglich, dass Leute trotzdem ins Theater gehen können. Und ich frage mich dann halt so, ja, ich habe hier ein Ticket fürs Theater und stehe in der Schlange. Jetzt rammen Sie mir bitte dieses Stäbchen in den Hals.
Ja.
Und dann warten wir 15 Minuten. Ah, okay, ich bin positiv und alle hinter mir und Sie übrigens auch. Deswegen, wir brauchen einen neuen Türsteher. Also sorry, das funktioniert für mich nicht. Perspektivisch klingt auch, wenn Spahn perspektivisch sagt, klingt das für mich wie, leider doch nicht. Ja.
Vor allem halt Spahn ist ja großer Ankündigungsminister.
Mhm.
Es wird viel angekündigt und nichts umgesetzt.
Ja.
Dementsprechend.
Es würde mich nicht wundern, wenn Spahn morgen sagt, Heroin ist einfach legal. Weil ich glaub's eh nicht.
Und dann sagt Merkel, nee, halt nicht.
Und dann
so wie mit
Merkel,
den Schnelltests. Halt so, ja, ab 1.3. gibt's kostenlose Schnelltests. Und Merkel so, nein.
Das ist morgen.
Das ist halt morgen.
Das ist so ein bisschen, so klassische Politik ein bisschen. So heißt es so, die Grünen, ja, wir brauchen auf jeden Fall den Atomausstieg bis Mitte 35. Dann kommt die SPD, ja, das schaffen wir nicht, 38, wie wir es damals. Und die Linke sagt, nein, bis Mittwoch.
Komm, wir machen noch eine schnelle Frage, okay?
Ja, bitte, ist sie wenigstens ein bisschen positiver?
Ich probiere es.
Okay.
Wenn jeder Mensch danach beurteilt werden würde, ob er unterm Strich, also plus minus, gut oder schlecht ist, was wärst du?
Oh, das ist echt dreckig.
Also so alle deine Taten wären so, ja, das war positiv, das war negativ. Wärst du eher ein guter Mensch oder eher ein schlechter Mensch?
Ich glaube, ich wäre ganz knapp über dem Schnitt. Ich wäre so ganz knapp positiv. Weil geht es nur um Taten oder auch um meine Gedanken?
Taten.
Ja, dann wäre ich ganz schön positiv.
Mit den Gedanken?
In meinem Kopf ist viel Hass, ja, aber in meinen Taten wenig. In meinen Taten ist wenig. In meinen Taten bin ich oft so jemand, der auch gerne mal sagt, nee, okay, ja, dann machen wir es lieber so, wie es dir gefällt, ist doch kein Problem. Ich glaube, wenn wir rein nach den Taten gehen, bin ich ein Saubermann par excellence.
Ja, natürlich.
Aber wenn wir meine Gedanken mit reinnehmen, muss man sagen, ja, schon ziemliche Wichsfresse.
Ja, ich meine, dadurch, dass ich in einem Club gearbeitet habe und davor bei einem Veranstaltungsmagazin, habe ich so viele Menschen aus Freundlichkeit auf eine Gästeliste gesetzt,
ja,
dass ich glaube, ich bin hier weit im Plus. Ich bin aber so ein guter Mensch.
Ja, gut, das, ich merke schon wieder, wir haben ein unterschiedliches Maß, wie wir Sachen messen. Also, weil mir war echt so, ich habe schon viele Dinge gemacht, die schlecht waren. Wenn man das so mit einbezieht, und bei dir war einfach so, ja, nee, ich habe einmal Horst auf die Gästeliste gesetzt. Also eigentlich bin ich Jesus.
Ich bin Jesus, bin ich mir ziemlich sicher. Papa, Gott, wenn du das hörst, peace out.
Ja, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Papa, wenn du mich hörst.
Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Ausflug in die Zukunft.
Das ist okay für mich.
Und hören mal rein in unsere sehr liebgewonnene Serie, die Alkonauten, wo Captain Dirk und sein erster Mate Schluck, durchs Weltraum fliegen und die wildesten Abenteuer erleben.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, ob ich das so weird gesagt habe.
Ich weiß es auch nicht.
Aber hier kommt ein kleiner Sketch und es sind die Alkonauten. Wir machen eine kleine Bierpause und hören uns gleich wieder.
Der Weltraum. Unendliche Breiten. Wir schreiben das Jahr 2220. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Shepard Nice, das mit seiner 2-Mann-starken Besatzung bummelig seit 3 Monaten unterwegs ist, um neue Drinks und Rezepte zu erforschen. Dies ist ihre Geschichte.
Schluck, was ist denn hier los? Warum hängen hier überall Girlanden und Pappmaché-Vögel? Was soll das? Wir haben doch eine wichtige Lieferung.
Aber Sir, heute ist internationaler Möwentag, Sir. Der wichtigste Feiertag meines Volkes. Ich habe das extra in den Kalender eingetragen. Ich kann heute nicht arbeiten.
Wir haben einen Kalender?
Ja, Sir, sonst vergessen Sie immer meinen Geburtstag, so wie die letzten 15 Jahre auch.
Und was für ein Volk überhaupt? Was für ein Landsmann sind Sie denn?
Aber Sir, ich sehe keine Länder, Sir. Ich sehe nur extraterrestrische Lebewesen, die alle gleich sind.
Schluck, Sie sind so ein Weichei. Das geht nicht. Diese Lieferung ist extrem wichtig. Okay. Wir müssen eine alles vernichtende Waffe, die Leopard-Panther-Strahlenkanone vom Großdeutschen Imperium zum Todesstern bringen.
Zum Todesstern? Aber Captain Dirk, das klingt ganz schön, ich weiß auch nicht, irgendwie zwielichtig.
Ach was, Schluck. Das gibt gutes Geld. Das Imperium ist bekannt für ihre Goldvorräte.
Aber ich weiß nicht, Captain. Das klingt irgendwie, als wäre das so eine klassische Situation, wo man sich auf die richtige Seite der Geschichte schlagen muss.
Ach was, wir haben diese Aufgabe von meinem guten Freund Lando Carissian. Er würde mich niemals verraten.
Captain, Sie wissen, ich folge Ihnen normalerweise blind.
Natürlich.
Aber heute muss ich wirklich leider ablehnen.
Verräter!
Nein, Captain Dirk. Wir feiern heute die Befreiung von allen aufgrund der 100. Folge Normale Möwe am 7.3.2021. Die Propheten Max Scharf und Hinner Köhn schafften es damals betrunken, die Lösung für alle Probleme der Galaxis zu finden. Mit der Hilfe von dem magischen Getränk Jiver und der Unterstützung des Gottkaisers Markut.
Aha, das ist mir alles neu. Ja? Ist das wirklich wichtig? Was soll das sein, die 100. Folge Normale Möwe?
Nein, Sir, Normale Möwe, Sir. Die beiden haben eine Live-Folge aufgenommen und sie ins Internet gestreamt am 7.3.2021 um 20.15 Uhr.
Ja, aha.
Ja, es ist der wichtigste Tag des galaktischen Jahres.
Ja, und warum rollen Sie jetzt diesen Teppich hier aus, Schluck?
Naja, wir beten am Tag der Möwe 3-mal Richtung Eckernförde.
Eckernförde, ja. Und das hier, das ist jetzt die Richtung, oder was?
Ja, sagen wir, es geht eher um die Geste, Sir.
Ah ja, und was machen Sie sonst so an dem Tag?
Also an diesem heiligen Tag darf ich halt nicht arbeiten.
Schluck, Ihr Arbeitsethos lässt wirklich zu wünschen übrig.
Aber nein, Sir, ich darf nicht arbeiten, Sir. Aber es ist der einzige Tag, an dem selbst ich, Captain, auch mal etwas Alkohol trinke.
Sie? Alkohol? Warum sagen Sie das denn nicht gleich, Schluck?
Sie haben nicht gefragt, Sie fragen ja nie.
Schluck, nein, sehen Sie mal, seien Sie einfach mal etwas unterwürfiger. So kann ich wirklich nicht arbeiten.
Okay, Entschuldigung, Captain. Heute mache ich mir die Rüstung voll, um in Ihren Worten zu sprechen.
Sie werden es weit bringen, Stuck. Sehr, sehr weit.
Und mit dem Todesstern, was ist jetzt damit?
Was?
Der Todesstern, Sir. Die Lieferung, die Waffe aus dem Großdeutschen Imperium.
Ja, die Waffe, ja, genau. Die kann warten. Jetzt wird erstmal gesoffen, Schluck.
Okay, Captain. Ich habe auch vielleicht schon sogar ein Säckchen drin.
Lassen Sie uns noch schnell zum Kiosk und Korn holen. Ich hab Bock.
Aber ich glaube, ich darf nicht mehr fliegen, Sir.
Ach was, wer soll uns denn anhalten?
Das ist richtig, Sir. Ja. Niemand.
Niemand, richtig. Bis zur Unendlichkeit und so weiter.
Ja, und so weiter.
Und so ziehen unsere beiden Helden einer ungewissen Zukunft entgegen. Immer auf der Suche nach fremden Galaxien und neuen, fragwürdigen Getränken, um den Geschmack in unbekannte Zivilisationen zu bringen.
Ja, das war unser kleiner Ausflug zu den Alkonauten, die sich schon unsere Live-Folge angehört haben, weil sie sind ja in der Zukunft.
Ja, das ist einfach Time Travel.
Das ist Time Travel at its best, ja.
Ja.
Und wenn ihr das auch tun wollt, wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Menschheitsgeschichte final gerettet und verändert wird, dann schaltet gerne ein am nächsten Sonntag, den
7.3.2021 um 20.15 Uhr. Der Link kommt noch. Wir haben bisher eine Facebook-Veranstaltung. Ich weiß nicht, alle von euch haben Facebook, aber wir kriegen das auch irgendwie hin, diesen Link einmal an alle zu streuen, die ihn haben wollen.
Wir werden den auf jeden Fall auf unsere Webseite packen. Wir werden den in unsere Instagram-Bios packen. Und dann könnt ihr da draufklicken und euch diese Live-Sendung anschauen.
Aber ja, ich meine, 100 Folgen normale Möwe. Max, das ist ja schon... Was erwartet uns? Das wird ja schon grandios. Warum sage ich das wie so eine Eurovision Song Contest Frau?
Es wird wirklich großartig. Wenn ihr uns bis dahin irgendwelche Fragen schicken möchtet, irgendwas, was wir machen sollen oder sonst irgendwas, was wir testen sollen, wenn ihr Vorschläge habt für Drink der Woche, für die 100. Folge, das muss ja was Besonderes sein,
ja.
Dann immer her damit, Kids. Es wird phänomenal, ich verspreche es. Auf jeden Fall wird es ein Augenschmaus.
Ja.
Sondergleichen. Und ich denke mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist halt das Ding. Weil wir sind bekannt für Premium-Content. Und ganz oft sagen wir Leute, ja, habe ich irgendwie verpasst und so. Ne? Das ist genau das, was man halt nicht verpassen sollte.
Ja, weil das wird auch nicht gespeichert. Das ist nur für diesen einen Abend zu sehen.
Ist das so?
Es
wird gespeichert,
gesagt,
ja, ne?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Das wird bestimmt gespeichert, keine Ahnung. Das könnt ihr wirklich bestimmt noch später anschauen.
Ich weiß es wirklich nicht.
Aber ihr solltet
nicht.
Wirklich live einschalten, denn dann ist geiler. Falls es irgendeine Form von Chat geben wird, werden wir das auch verfolgen. Ansonsten werden wir auch irgendwie Instagram irgendwie offen haben, falls ihr uns irgendwas zukommen lassen wollt und werden das lesen.
Ja. Und tatsächlich mal Hand aufs Herz, ne? Was ist das Alternativprogramm auf dem Sonntag um 20.15 Uhr? Tatort und Polizeiruf 110. Also
ja,
ich finde,
da ging mir lieber die Kugel.
Ja, nee, nicht die Kugel, aber da gibt man sich lieber normale Möwe live. Sorry.
Ist so.
Also so ganz ehrlich, ich bin ja ein großer Fan von Tatort und ich finde es überhaupt nicht schlimm, das an diesem Sonntag zu verpassen, weil noch keine Folge Tatort war so gut wie eine Folge normale Möwe.
Ja, Fakt. Einfach Fakt. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Ich freue mich auch schon riesig drauf, einfach aus der Metropole Hannover, das live zu streamen, diese absolute Weltstadt, diese Koryphäe unter den Städten.
ihr dürft auch wirklich nicht vergessen, ich möchte es jetzt einfach nochmal so salopp in den Raum sagen, wir machen uns da wirklich schon Gedanken, wir buttern das die ganze Zeit so herunter nach dem Motto, oh ja, Hannover, mal gucken, aber es ist halt wirklich so, wir fahren da extra mit dem Auto und wir haben extra einen Fahrer gebucht. Wir wollen das alles so schön wie möglich haben. Wir haben extrem viel vorbereitet, dass es eine geile 100. Folge wird, weil für euch ist es wichtig, für uns ist es viel, viel wichtiger als für euch. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, das ist unser erstes großes, wirklich großes Jubiläum. 100 ist Folgen.
100 Folgen, ja. Und eben aus dem schönen Hannover, das Paris unter den Städten.
Ja. Ich meine, Marc Huth packt extra seine Kamera ein.
Ja.
Und Marc Huth fotografiert sonst nur Topmodels.
Ja, das stimmt.
Oder Leute, die halt irgendwie auf dem Feld arbeiten.
Die ihm dafür Geld geben oder so.
Ja.
Es ist aber sonst halt echt nur Topmodels.
Ja. Ich glaube, das wird das wirklich wundervoll.
Ich hab Style und das Geld. Und das wird wirklich super. Ich freue mich drauf. Wir haben ja vorhin schon mal so einen kleinen Live-Test gemacht. Wir waren ja kurz mal live auf Instagram. Was ein bisschen weird war, weil ich war noch nie live auf Instagram.
Ja.
Und das fand ich ein bisschen komisch, aber es war auch schön. Es war auch schön, weil man ja so einfach so direkt einfach so Fragen beantwortet. Ja. Hat sich so ein bisschen angefühlt wie unsere alte Rubrik Das letzte Bier, nur halt sehr viel direkter. Du kriegst ja halt diese Frage rein, beantwortest sie und manchmal ist es nur so, was ist dein Sternzeichen? Stier. Nächste Frage.
Ja, aber du weißt, was ich schon immer meinte zum Live-Gehen auf Instagram. Es fühlt sich irgendwie, was du gerade schon meinst, so awkward an, weil man sieht sich zwar gegenseitig, aber man hat ja trotzdem keine Reaktion. Es gibt keine Lacher oder sowas.
Ja.
Das hatten wir bei das letzte Bier ja auch, aber da war es uns dauerhaft bewusst, dass wir einfach vorm Rechner sitzen und das gerade aufnehmen. Wir können jederzeit cutten. Und dann sitzt man davor und kriegt Fragen rein, man macht irgendetwas und dann kriegt man plötzlich so unten rechts dieses Herzchen, das irgendwie so hochgeht und man denkt so, ah, okay, das hat Leuten gefallen, aber wir haben auch einen Zeitverzug von ungefähr 15 Sekunden. Also vielleicht war es auch die letzte Sache, die ich gesagt habe. Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Ich finde das nett für gerade für die jetzige Zeit. Es ist super geil, irgendwie in direkten Austausch mit der Community zu gehen und auch einfach, um ab und zu mal irgendwie mal ein Lebenszeichen von sich zu senden. Aber es ist einfach auf gar keinen Fall irgendwie ein Ersatz für live. Gar nicht.
Nee, gar nicht, natürlich nicht. Aber meine Frage wäre auch so ein bisschen, falls irgendjemand von euch, die jetzt zuhören, irgendwie dabei war, wie euch das gefallen hat, ob wir das irgendwie öfter machen sollen. Wir haben das ja jetzt tituliert als das erste Bier, weil wir es direkt vom Podcast gemacht haben, vor unserer Aufnahme und es einfach eine halbe Stunde hingesetzt haben, ein paar Fragen beantwortet haben. Können wir natürlich auch öfter machen. Kommt ein bisschen drauf an, wie ihr das seht, wie da so das Feedback ist. Aber eine ganz schöne Sache, irgendwie alles ganz cool. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank dafür. Ich find's irgendwie nice. Ich glaube, ich nehme erstmal ganz kurz einen Helbing. Ich find's schön, dass Sachen passieren, weil es sich so ein bisschen anfühlt, jetzt auch nächste Woche, dass wir extra nach Hannover fahren und so, dass sich das alles anfühlt wie so eine richtige Veranstaltung. Weißt du? Dass sich das anfühlt wie man hat was zu tun, man macht was, man bietet was da.
Ja.
Das ist so fremd geworden.
Ja, ich habe das, lustigerweise, ich war jetzt auch über meinen privaten Account dann irgendwie 2-3 Mal live, irgendwie einmal mit Moritz, dann einmal fürs vierte deutsche Fernsehen und jetzt gerade mit dir, Max. Und ich meine, was soll passieren? Man ist live, die Leute schreiben und trotzdem bin ich extrem aufgeregt, weil es gibt wenig, was irgendwie so an der Bühnensituation wenigstens am nächsten kommt, wie so ein Instagram Live oder auch eine Live-Show, trotzdem gestreamt wird.
Ich meinte ja gerade halt vor allem halt die Live-Show, die wir dann halt nächste Woche Sonntag machen.
Ich weiß.
Aber aus Hannover, weil man dann ja wirklich auf einer Bühne steht. Man bereitet was vor, man denkt sich was aus, man hat so ein kleines Bühnenbild.
Ich weiß, aber ich meinte eher gerade so von dem Punkt, obwohl ich das gerade so niedergeredet habe, als ich zu Hause losgegangen bin mit dem Wissen, okay, ich nehme gleich aus deiner Küche ein Live-Instagram-Video auf, während du in deinem Zimmer sitzt. Ich habe mir trotzdem die Haare gemacht, ich habe mir trotzdem irgendwie Parfum aufgetragen, obwohl man das eh nicht riecht, auch nicht auf der Bühne.
Ja, ja.
So ist scheißegal, selbst wenn es jetzt irgendwie ein Live-Auftritt gewesen wäre mit wirklichem Publikum, trotzdem war es mir irgendwie wichtig, da gut auszusehen und irgendwie da das Beste darzubieten, was ich kann.
Ja,
und ich finde das so krass, weil vorher war es so, ich bin vorher nie live gegangen. Vor der Pandemie.
Ja.
Und jetzt war es halt, während der Pandemie bin ich ein paar Mal live gegangen und es war halt irgendwie so, ja, aber jetzt fühlt sich das irgendwie so an wie so eine Sache, die man einfach mal gerade eben so macht. Und jetzt sind wir seit anderthalb, wir sind aber gerade seit einem Jahr in dieser fucking Pandemie und mittlerweile ist es halt das Einzige, was so nahe kommt, dass ich mir wirklich denke, dafür machst du dich schick. Das ist eine ganz besondere Sache heute. Zieh mal die Jogginghose aus, das wird toll.
Ja.
Das wird richtig gut heute.
Ja. Ich muss dringend noch einen Song auf die unterschätzte Songs-Playlist setzen.
Ja.
Und zwar den Song Wenn es so einfach ist von der Gruppe Die Katastrophe.
Oh ja.
Eine kleine Band von Mark Huth. Ich bin auch dabei. Und auch noch zwei andere haben mitgewirkt. Liebe Grüße an Laura und Stefan. Jedenfalls haben wir einen Song gemacht, der heißt Wenn es so einfach ist. Es würde mich freuen, wenn ihr euch den anhören würdet, weil wir den gemacht haben und ich möchte, dass es Leute hören.
Ja.
Es ist jetzt auch nicht so die riesen Info. Aber es ist natürlich ein sehr persönlicher Song.
Ich muss auch dazu sagen, ich kenne ja euer Schaffen. Ich kenne ja euer Werk. Und Von allem, was ich bisher von euch gekannt habe, finde ich das definitiv den besten Song.
Ich mag den auch. Ich finde, das ist ein gutes Lied. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt auch so wieder so Promo machen muss und so. Mache ich aber auch gerne. Einfach weil irgendwie, ne, irgendwie ist Pandemie und es ist irgendwie auch so schön, weil sowas ist ja auch eine Sache, die einem am Leben hält. Einfach so Sachen zu machen, Sachen zu erschaffen, irgendwas aus sich rauszudrücken, was im besten Falle irgendjemandem anderen irgendwas bedeutet, so.
Aber darf ich da einmal kurz fragen? Normalerweise geht man ja irgendwie mit seiner Mucke auf Tour oder spielt die irgendwie mal live. Ist es jetzt trotz Pandemie irgendwie so, dass der aktuellste Song dein Lieblingssong ist? Oder ist es, weil normalerweise spielt man ja die neuen Lieder immer durch und dann gewinnt man wieder Gefallen an den alten Liedern.
Ja.
Aber ist es dadurch, dass man das jetzt gerade nicht live spielen kann, trotzdem der neue Song ist der Lieblingssong? Oder?
Es ist immer, das ist egal, ob du das live spielst oder nicht, der neueste Song ist immer der beste für einen selber. Für MusikerInnen ist es immer so, egal was passiert, das, was du gerade erst gemacht hast, findest du immer irgendwie am geilsten. Ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber es ist immer so, der neueste Song ist immer der beste.
Ja.
Und dann muss man sowas teilweise echt mal ein paar Wochen liegen lassen, bis man da eine objektive Meinung für hat. Selbst als schaffender Künstler, schaffende Künstlerin, weil man sonst halt einfach keinen objektiven Blick darauf hat. Es ist halt nicht so, weil man es immer am geilsten findet.
Wie viele Songs habt ihr jetzt raus als die Katastrophe?
2.
Und welcher ist euer Lieblingssong?
Der zweite.
Ich wollte gerade fragen, welches ist denn euer Evergreen? Und da hast du 2 gesagt, ja so... Ja, nee, das geht nicht.
Nee, aber wir haben jetzt auch wirklich echt lange an dem Song gearbeitet, so dass ich, glaube ich, schon den Abstand habe, auch echt, glaube ich, sagen zu können, dass ich den auch echt wesentlich besser finde als den ersten.
Und die Katastrophe hat sich ja damals eigentlich so gegründet. Du hattest ja erst die Kooperation mit der Tante Renate, dem Elektromusikproduzenten.
Ja, genau. Ja, ich hatte das damals einfach so, ich hatte vor 4-5 Jahren die Idee, eine Band zu gründen unter dem Namen Die Katastrophe, weil ich den Namen einfach geil fand, hat nicht funktioniert. Und dann war es so, ja, ich hatte irgendwie mit Norm, also der Tante Renate, so ein paar Songs einfach aus Spaß gemacht, wenn wir uns getroffen haben zum Trinken. Und dann war es so irgendwie, ja, jetzt brauche ich auch irgendwie einen Namen dafür. Und ich dachte einfach, dann nutze ich da einfach diesen Namen, weil ich ihn einfach echt gut finde. Und als wir dann hier weiter Mucke gemacht haben während des Lockdowns und so, war es irgendwie so, ey, lass den Namen einfach weiter nutzen, lass daraus eine Band machen und das ist es jetzt.
Aber findest du die Musik vergleichbar oder ist es eher so nach dem Motto neues Kapitel von Die Katastrophe?
Es ist schon ein neues Kapitel, auf jeden Fall. Das Einzige, was vergleichbar ist, ist halt höchstwahrscheinlich meine Stimme. So, das ist das Einzige. So, ich sehe halt das Ding mit der Tante Renate halt so ein bisschen als so Kollabo-Remix-Projekt, so mehr oder weniger, was so dem davor steht. Und alles danach ist halt jetzt eigentlich wirklich die Katastrophe, ist halt meine Band sozusagen mit Marc, mit Stefan, mit Laura. Und das finde ich gut und ich habe richtig Lust, da ja jetzt auch mehr noch zu machen und mal mehr zu veröffentlichen. Wir haben halt so sehr viele halbfertige Songs noch auf Halde und ich hoffe, dass da noch ein paar Sachen dieses Jahr kommen. Ich hoffe, euch würde das auch gefallen. Dementsprechend hört gerne mal rein. Also, genau, falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mich natürlich immer gerne fragen, aber...
Vorhin während des Instagram Lives hat ja eine Person auch gefragt, was wir irgendwie so angefangen haben während des Lockdowns und das wäre ja quasi deins. So, die Katastrophe nochmal neu aufbereitet.
Ja, genau.
Ja.
Ja, ich hatte so eigentlich so die 2-3 Monate vor der Pandemie schon angefangen, beziehungsweise Marc Huth und ich, hier so ein kleines Homestudio einzurichten, alles irgendwie fit zu machen, um hier Musik zu produzieren und hatten so langsam angefangen. Und die Pandemie hat uns so ein bisschen, ehrlich gesagt, so die Zeit und die Muße dafür gegeben, das in regelmäßigen Abständen durchzuziehen.
Ja.
So, weil du halt auch mit anderen Projekten nicht so richtig in den Proberaum gehen kannst oder so, weil du halt das Einzige, was dir so als Musikerin bleibt, ist halt irgendwie halt zu Hause oder im Studio oder so halt Mucke zu produzieren, weil du eben nicht mehr auf eine Bühne kannst, weil du nicht mehr in den Proberaum gehen kannst, weil du gar nichts mehr machen kannst, weil du dich eben nicht mehr mit 4, 5, 6 Leuten treffen kannst und Musik machen kannst, sondern halt immer nur noch im kleinen Kreis.
Ja.
Und deshalb war es irgendwie halt so eine kleine Fügung, dass das alles so passiert ist, glaube ich.
Ja. Ja, das war unser Live-Interview mit Max Scharf. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen bei Enjoy jetzt weiter mit Folgendem.
Der Drink der Woche.
jede Woche zelebrieren wir immer einen sogenannten Drink der Woche, der mal sehr, sehr eklig ist und mal sehr, sehr gut. Und diese Woche haben wir einen, ich würde sagen, Klassiker der Berliner Clubkulturszene dabei. Ja. Es ist die sogenannte Weihnachtsmate.
Nennt man das so?
Also ich kenne es als Weihnachtsmate. Es ist einfach so, man nimmt eine Clubmate,
ja,
öffnet sie und nimmt einen Schluck raus, ja, und dann füllt man diesen Schluck mit Jägermeister auf. Und meine, ja, Hände sind zu schwitzig, aber das kriege ich auch noch hin. und dann packt man da halt Jägermeister rein. Und die Kombination aus Mate und Jägermeister sorgt für einen, sagen wir mal, gewissen Spekulatius-Geschmack, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen.
Ach so. Ja, man macht, also ich habe es jetzt aufgemacht. Ich nehme jetzt die Jägermeisterflasche, mache hier so ein bisschen Jägermeister rein. Wann sagt man Stopp? Ich habe das Gefühl, ist zu viel.
Nee, gut, das ist genau richtig. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal in Berlin war.
Wie ist die richtige Mischung? Halb, halb?
Als ich das erste Mal in Berlin war und ein Wodka Mate trinken wollte,
ja,
da meinte der Typ zu mir, ja, trink mal so viel ab, wie du halt in der Mische haben möchtest. Und dann habe ich die Mate zur Hälfte gekippt. Und der Typ meinte, ho, du bist mutig, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, worum es geht. Und da hatte ich einen sehr interessanten und sehr, sehr schlimmen Abend.
Ja, das Ding, was man macht, also man mischt halt Jägermeister rein, dann schraubt man den Deckel wieder drauf und dann dreht man die Flasche um.
Ja.
Ich kenn's einfach nur als Jägermate. So.
Ich kenn's, ja.
Weihnachtsmate habe ich noch nie gehört. Aber ich bin natürlich gespannt, ob es dem Ruf des weihnachtlichen Geschmäckles gerecht wird.
Ist auf jeden Fall meine letzte Erinnerung, ne? Also vielleicht vermische ich das hier auch alles in ganz, ganz vielen Gedankengängen. Prost, mein Lieber.
Mhm.
Vorteil ist auf jeden Fall, in meinen Augen, Club Mate mit irgendeinem Schnaps zu mischen, ist ein typisches Ding in Berlin, das kriegst du eigentlich immer.
Ja, das mittlerweile kriegt man ja Mate sowieso in jedem Laden, Jägermeister sowieso, ist eigentlich eine gute Sache. Ich würde empfehlen, halt mehr als 4 Cl reinzumachen, einfach weil du ja in so einer Mateflasche einen halben Liter hast in der Regel.
Ja.
Es gibt natürlich auch die 033 Flaschen, aber sehe ich so selten.
Ist eher so ein Hamburger-Ding, ehrlich gesagt.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Oder beziehungsweise nicht Hamburger-Ding, aber ich sehe es, außerhalb von Berlin in Clubs gibt es immer 033 und nie halbe Liter.
Ja, ja, einfach halt, weil du es halt schwer verkaufen kannst, weil auf einmal, dadurch, dass es ein halber Liter ist, verkaufst du den Softdrink alleine halt irgendwie für 3,50 € statt für, was weiß ich, 2,70 €, was eine Cola kosten würde.
Ja, ja.
Und dann sind natürlich viele Leute so, warum ist die Mate so teuer?
Ja,
ja, halt, weil es ein halber Liter ist, deshalb. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls,
ja, mach mal Spaß rein.
Mach mal Spaß rein. Jedenfalls, Vorteile. Vorteil ist auf jeden Fall, gerade wenn du feiern gehst und die halbe Liter Flasche hast, du hast halt echt ein Getränk, was eine Weile dauert.
Ja.
Dadurch, dass du halt eigentlich zwei direkt in der Hand hast, du hast das... Für mich auch ein Vorteil, du hast es direkt in der Flasche,
ja,
du hast es nicht in einem Glas, du kannst es immer wieder zuschrauben,
ja,
du kannst damit tanzen gehen, wie du willst.
Ja, ja.
Das ist eigentlich echt ein richtig gutes Getränk.
Insbesondere, dafür, du kannst es halt zuschrauben und er muss nie die Angst haben, dass irgendjemand dir irgendetwas reinmischt.
Ja.
Weil du musst nicht die ganze Zeit den Daumen drauf halten oder sowas, sondern du hast halt einen Deckel für ein Getränk.
Mhm.
So, das gibt's ja in Clubs eigentlich relativ selten. Auf jeden Fall auch noch großer Aspekt, der positiv ist, du hast halt einfach mehr davon.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie oft du in einem Club warst und so dachtest, oh geil, jetzt erstmal so wieder so einen schönen kühlen Drink,
ja,
dann kippst du den weg und merkst so, oh, schon wieder weg. Beim halben Liter hast du das nicht.
Nee.
Dann trinkst du halt irgendwie so 3/4 davon und merkst, ja, so, nee, jetzt habe ich Aua in meinem Bauchi, jetzt tanze ich erstmal ein bisschen und da habe ich immer noch einen kleinen Rest.
Ja, das stimmt. Es ist wirklich so, dass du von diesem halben Liter halt unwahrscheinlich viel hast, weil es praktisch zwei Getränke sind. Gut, dann hast du natürlich vielleicht das Problem beim Nachteil, dass es dann halt, je nachdem wie schnell du trinkst, es halt vielleicht am Ende warm wird.
Ja.
Aber bei so einer Limo ist es so, Limo mit Schnaps ist, glaube ich, halt aushaltbar. Ist was anderes wie beim halben Liter Bier.
Ja, siehst du es als Longdrink oder als eine eigene Art?
Ich sehe es als Longdrink, weil... Eigentlich, Longdrink ist immer Softdrink mit Schnaps, ne?
Ja, ich dachte bloß gerade daran, dass man es halt direkt in der Flasche mischt. Das ist irgendwie ja schon irgendwie was Besonderes.
Ja.
Aber man aber sagt
würde ich
auch, selten,
auch als Vorteil sehen, irgendwie, dass es was Besonderes ist.
Man sagt auch selten irgendwie im Club, gib mir mal einen Liter Cola und einen kleinen Shot rum und dann mach ich mir einen schönen Abend.
Nee, ja, dann mach ich mir einen richtig
schönen
Abend. Ist
so ein Club-Mate-Ding tatsächlich, ne? Irgendwie sich daraus irgendwie so ein Longdrink zu zaubern, das ist very Club-Mate.
Ich finde das schon gut. Was würdest du sagen, sind noch so Nachteile?
Auf jeden Fall Nachteil ist, du hast halt diesen halben Liter die ganze Zeit in der Hand und weißt gar nicht, wohin damit.
Ja.
Weißt du, bei so einem Bier oder einem anderen Getränk in der Größenordnung, die man in der Flasche hat, kannst du irgendwie immer wieder abstellen und was weiß ich. Also, aber so eine Mate, die hast du irgendwie immer an der Hacke. Die wird auch irgendwie nicht weniger, finde ich.
Das stimmt.
Egal wie es schmeckt, das kommt ja gleich nochmal, aber egal wie es schmeckt, Mate wird irgendwie immer mehr. Mate wird irgendwie auch immer mehr im Mund und man kriegt das nicht so richtig weg.
Eigentlich auch noch so ein Vorteil ist, dass Mate ja auch wach macht.
Ja.
Und halt nicht so, ich möchte Fans des Energy Drinks nicht zu nahe treten, aber nicht so eklig ist und nicht so penetrant wie ein Energy Drink Geschmack, aber du eigentlich dieselbe Menge an Koffein dir irgendwie reinschüttest. Ist irgendwie ganz nice.
Aber das ist ja auch wiederum eine. Da merkt man wieder unseren großen Unterschied zwischen uns beiden. Du findest es ein Vorteil, dass Mate wach macht. Ich empfinde es als einen großen Nachteil, weil ich will ja saufen, um endlich wieder schlafen zu können.
Assi. Ja, aber es ist natürlich schon so, dass man manchmal es war auf jeden Fall ein Nachteil zu sagen, ich trinke heute nur Jägermate.
Ja.
Weil wenn du dann 3-4 davon getrunken hast, hast du definitiv Herzrasen.
Nein.
Also das ist halt, das ist wirklich ein Nachteil. Ein Nachteil ist halt körperliche Langzeitschäden. Ansonsten gibt es eigentlich keine Nachteile.
Doch, Nachteil ist auch, nehmen wir mal an, du bist so richtig totally in it. Schön Ritter Butzke, geil auf Techno stampfen, ein paar Shots getrunken, ein paar Bier getrunken. Und dann denkst du so, oh, jetzt will ich wieder hochkommen, aber ich möchte auch gerne ein bisschen was dabei trinken. Und dann holst du dir eine Jägermate und dann sei dir gewiss, Jägermate, obwohl Mate drin ist, heb dich nicht hoch. Es wird niemals den Effekt haben, dass du plötzlich denkst, ja, okay, ich kann jetzt 4-5 Stunden weiter tanzen. Das wird nicht passieren.
Vor allem Jägermeister ballert auch immer rein.
Ja.
Es ist wirklich so, dass es...
Ich möchte auch Jägermeister ein bisschen raushalten, weil in erster Linie ist Mate der Übeltäter. Mate hilft dir leider nicht.
Dann kommen wir mal zum Aussehen. Wie schaut's aus?
Es sieht halt aus, als wenn du... es sieht halt aus, als wenn du Pepsi mit Wodka und Fanta gemischt hättest in einer Mateflasche. Also großartig sieht das nicht aus.
Es sieht aus wie eine dunkle Mate. Was ich cool finde, ist halt das Ding, dass du es in der Flasche hast und einen Longdrink hast. Das finde ich schon cool. Also aussehenstechnisch. Ich denke mir aber trotzdem so, diese dunkle Farbe ist immer so ein bisschen so suspicious. Weißt du, so Leute, wenn du das so in der Hand hast, kämen so Leute vorbei und werden so, was trinkst du denn da?
Ja.
Weil so eine Wodka-Mate ist ja zum Beispiel halt voll das gute Inkognito-Getränk. Ja. Weil du hast so deine Flasche Mate in der Hand und bist so, ja, könnte auch einfach nur Limo sein.
Ja.
Und das hier ist halt definitiv einfach nicht nur Limo.
Ja, ganz kurz zum Nachteil möchte ich noch hinzufügen, Mate hat einfach scheiße viel Kohlensäure. Und ich finde das... Also so ist kein Getränk zum Runterstürzen auf jeden Fall. Mhm. Und zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, abseits der Farbe, ich finde, Wodka Jägermeister hat auch immer so ein kleines bisschen den Beigeschmack von...
Mate Jägermeister?
Was habe ich gesagt? Wodka Jägermeister? Ja, Wodka Jägermeister kann ich eh niemandem empfehlen, aber Mate Jägermeister hat auch immer so ein bisschen den Beigeschmack von... ich bin mit meinen Freunden unterwegs, wir kommen übernächste Woche in die 10. Und jetzt machen wir so richtig geil Party, weil der Freund von Sascha hat uns irgendwie Jägermeister besorgt und wir haben die Mate besorgt. Ich finde, es ist ein klassisches Getränk für Jugendliche, die ein bisschen über die Stränge springen wollen.
Echt? Habe ich noch nie gehört. Würde ich anders sehen.
Wirklich? Gar nicht? Ihr seid überhaupt nicht mehr an der jungen Generation.
Wahrscheinlich nicht. Wir sind einfach nicht mehr auf der Base unterwegs.
Als ich noch Workshops für Jugendliche gegeben habe... Da habe ich immer den empfohlen. Mate Jägermeister. Das war, und die haben das alles nachgemacht.
Ah ja, du bist ja ein gutes Vorbild. Ja,
natürlich.
So wie Sido.
wow. Sido ist mittlerweile, glaube ich, echt ein ganz okayes Vorbild, oder?
Ja, mittlerweile, ja. Geschmack.
Ich finde den Zusatznamen Weihnachtsmate vollkommen zutreffend, weil es hat durch diese ganzen Kräuter in dem Jägermeister mit der Kombination Mate, es hat wirklich es schmeckt irgendwie so ein bisschen Spekulatius-like, oder?
Für mich ist es also, ich sehe es aber jetzt nicht so, dass es diesen Weihnachtsstempel hat. Ich würde es halt genauso im Sommer trinken, bei heißem Wetter, ja? Im Freien, keine Ahnung.
Das möchte ich auch gar nicht irgendwie runterreden, aber ich finde, es schmeckt trotzdem sehr, nicht unbedingt weihnachtlich, aber diese Kräuterkombination hat irgendwie was Spekulatius-mäßiges, finde ich. Oder nicht?
Ja.
Findest du nicht? Also wirklich gar nicht?
Ja, also Mark Huth hat gerade gesagt, Jägi-Cola wäre mehr Weihnachten als Mate-Cola.
Okay, krass. Okay, also weiß nicht. Also es wurde mir auch damals...
Mate-Jägi.
Es wurde mir damals halt so verkauft, als ich das erste Mal getrunken habe. Und ich finde...
Und seitdem hat sich das so ein bisschen eingebrannt.
Ja, ich finde auch, es hat einfach so ein bisschen Weihnachtsflavor. Ja.
Ich empfinde halt diesen Weihnachtsflavor nicht. Ich empfinde halt Jägermeister mit Mate... Das ist halt auch das für mich, was geschmacklich abgeht. Wenn man jetzt mal wirklich auf den Geschmack geht, es ist nicht die große Überraschung. Es ist Jägermeister mit Mate.
Ach krass.
Und ich empfinde es auch so vielleicht, dass selbst wenn du Jägermeister nur so ein bisschen magst und es nicht komplett scheiße findest, könnte das ein Getränk für dich sein, weil der Jägermeister gar nicht so penetrant ist. Ja, du schmeckst die Kräuter, aber Mate ist ja auch so ein bisschen irgendwie intensiv.
Ja.
Und dadurch vermischt sich das so, dass du schon weißt, ja, das ist Jägermeister, aber es schlägt dir nicht so in die Fresse.
Da gehe ich vollkommen mit, aber ich finde trotzdem, diese Kräutermischung gibt mir irgendwie so ein bisschen... Aber ist auch egal, ist ja auch mein persönliches Empfinden.
Ja.
Darum soll es ja heute auch nicht gehen. Eigentlich schon.
Um das jetzt einfach mal zu werten,
finde
ich, es schmeckt absolut okay.
Ich finde es sogar lecker. Also ich mag es gern.
Ich finde es auch lecker. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist irgendwie mein Go-To-Getränk oder so. Aber ich würde niemandem davon abraten. Ich würde es auch immer, wenn mir das jemand anbietet, nehmen. Es ist echt in Ordnung.
Ich hätte dieses Getränk gerne vor meiner Zeit kennengelernt, wo ich in Großraumdissos gegangen bin, weil das hätte mir vieles erspart.
Vieles?
Ja.
Zu lange Abende, weil du dann einfach früher schon zu Hause gewesen hast?
Nee, es geht eher darum, Sachen zu trinken, die ich nicht mochte, nur um besoffen zu werden. Das meine ich in erster Linie. Weil ich finde das echt lecker und das kann man gut mitnehmen. Es hat einen Deckel, ist voll okay. Ich mag das wirklich.
Ja.
Ich würde mir das vielleicht, weißt du, wenn ich nachher nach Hause gehe, dann machen wir nochmal so einen.
Ja.
Einfach nur für die 10 Minuten, die ich
fürs zu früh Gefühl, bin. Ey.
Locker.
Geil. Bedeutung, was für Leute sollten so ein Getränk trinken? Wem sollte man sowas empfehlen? In welchen Situationen sollte man so ein Getränk trinken?
Boah, also
ich finde es halt ein absolutes Clubgetränk.
Voll.
Also bietet sich sowas von an zum Tanzen, zum Unterwegssein, zum Weggetränk auf irgendwo hin, weil du hast deinen halben Liter, du weißt, ey, wir laufen jetzt vielleicht 20, 25 Minuten, bla.
Ja.
Schön zu Hause machen, mischen, losgehen, mega gut.
Auch jeder nach seiner Vorstellung irgendwie ich nehme ein bisschen mehr, ich nehme ein bisschen weniger.
Ja, total.
Es ist wirklich ein perfektes Getränk, um zum Club zu kommen, weil du kannst die Flasche halt locker irgendwo hinstellen und nach der guten alten Regel, Pfand gehört daneben. Da freut sich irgendjemand drüber, es ist aber trotzdem irgendwie, wie du schon gesagt hast, perfekter Drink für irgendwo hin. Aber auch im Club würde ich mir das auch sofort holen.
Ja, weil es halt nicht dieses, weil beim Longdrink ist auch immer so, wenn du dann am Tanzen bist, so, du musst immer so ein bisschen aufpassen mit dem Glas und so.
Nichts verschütten.
Und mit der Flasche halt gar nicht.
Ja,
so, also das ist echt schon echt eine gute Sache. Dafür würde ich es echt empfehlen. Das ist echt so ein jeder Mensch Getränk.
Ja.
Absolut. Fürs Feiern gehen. Würde ich total empfehlen.
Ja.
Absolut.
Geht jetzt gerade nicht, aber stellt euch einfach vor, ihr macht euch das zu Hause, dann geht einmal aus dem Raum raus mit der Person, mit der ihr gerade irgendwie vorhattet, was zu trinken, geht rein, rempelt euch an und ihr merkt sofort den Vorteil von Jägi-Mate.
Ich finde aber auch für zu Hause eigentlich so voll das geile Ding. So irgendwie halt, du hast deine Mate, du hast deinen Jägermeister, alles super easy zu besorgen überall. Kannst dann noch spät zum Kiosk gehen und den Kram besorgen, wenn du bereit bist, ein bisschen mehr Geld auszugeben.
Ja,
und kannst damit echt einen guten Abend haben.
Ja, du kriegst ja, Jägermeister kriegst du halt auch wirklich bei jedem Kiosk mittlerweile. Ne?
Ja, total, überall.
Und Was ich halt vorhin meinte, so im Club, um wieder wach zu werden, dafür ist es nix, aber um prinzipiell wach zu bleiben, dafür funktioniert das wieder ganz gut.
Was würdest du sagen, wie cool ist das? Was ist der Coolness-Faktor?
Es geht halt so ein bisschen Hand in Hand mit den Leuten, denen ich das gerade empfehle, ne? Also ich sehe schon irgendein Hendrik, der entfesselt in Berlin das erste Mal in irgendeinen Club feiern geht und sich so denkt, oh, jetzt so ein Jägermeister Mate, ich habe ein Netzhemd an, ich tanze die ganze Nacht durch, vielleicht sogar auch noch nächste Nacht und bin irgendwie 72 Stunden wach.
Ja.
Den würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
Ja.
Coolness-Faktor, kommt ein bisschen drauf an, wie cool empfindet man eine Techno-Szene an sich.
Ich finde aber, es geht aber auch voll, das ist ja auch Mate Jägermeister. Mhm. Kriegst du ja nicht nur im Techno-Club, sondern kriegst du selbst in dem runtergekommensten Punk-Schuppen, wo die Boxen kaputt sind.
Ja,
und du hast das Gefühl, dass jedes Lied ist verzerrt, einfach nur, weil die Musikanlage schon kaputt ist.
Ja, verstehe ich, aber ich finde es cool innerhalb einer Techno-Szene, wo Leute alle irgendwie immer drauf zurückgreifen. Aber zum Beispiel in dem Etablissement, was du gerade beschrieben hast, passt das irgendwie für mich nicht rein. Also in so, weißt du, in so ein Punk-Etablissement, da denke ich halt, okay, da ist dann Hendrik nicht im Netzhemd, sondern in der Lederjacke und trägt irgendwie 4-5 kurze, weil er irgendwie gefallen möchte und macht sich irgendwie kaputt und dann fährt er super voll nach Hause.
Aber gehen wir mal eine Stufe hoch, vielleicht so ein Laden wie, eben wie vielleicht sowas wie das Molotow, so ein klassischer Jeansjackenladen, kein unbedingter Lederjackenladen.
Du meinst, wo sich die beiden Welten eigentlich treffen. Es
genau,
ist sowohl Hendrik im Netzhemd als auch Hendrik in Lederjacke.
Genau, wo es vielleicht mal einen Techno-Floor gibt, wo es vielleicht mal einen Hip-Hop-Floor gibt, wo es irgendwie dann Indie-Rock oder Pop oder was weiß ich, irgendwie Hip-Hop, keine Ahnung, irgendwie halt diese Musik halt irgendwie läuft, alles irgendwie. Hier mal irgendwie eine 80s-Party irgendwie auf dem kleinen Floor, keine Ahnung was. Ja. Und warum nicht da einfach irgendwie in Jeansjacke draußen stehen, schön Jägi Mate, schön eine rauchen mit den Freundinnen und dann irgendwie, finde ich irgendwie geil. Also ich meine, in solchen Läden funktioniert das für mich auch. Also es ist nicht so einfach so ein Techno-Party-Getränk. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte.
Ja, aber ganz
ich habe schon das Gefühl, dass Mate an sich eigentlich auch so ein Techno-Party-Getränk ist. Das habe ich auch immer so das Gefühl gehabt, wenn ich auf Techno-Partys war, dass halt so echt viel Mate irgendwie getrunken wird. Höchstwahrscheinlich, weil halt so viele andere Drogen konsumiert werden. Da ist dann halt einfach auch irgendwie kein, da ist ja aber dann aber auch kein Jägi und kein Wodka drin. Das ist eher so halt wach bleiben, Limo trinken, halben Liter Flasche haben und viele machen dann den Pro-Trick, gehen auf Toilette und füllen sich die einfach immer wieder mit Wasser auf.
Ja.
Ja.
Aber da hast du tatsächlich etwas gesagt, was mir gerade die Augen geöffnet hat, weil du hast recht. Das ist kein Drink, der irgendwie zu irgendeiner Richtung gehört, sondern es ist ein Drink, der auch coolness-technisch gar nicht zu bewerten gilt, sondern es ist ein Drink, der funktioniert in absolut jeder Sparte, der muss auch sich gar nicht mit Coolness irgendwie aufhalten, weil das ist ein Getränk, das geht immer. Und dieses Getränk geht auch in High-Class-Society-mäßigen Locations, wo halt irgendwie Leute in Hugo Boss Anzügen von A nach B laufen und die haben ein Cocktailkleid an, das extra für die geschneidert wurde. Und auch die trinken Mate.
Ja,
trinken es vielleicht nicht mit Jägermeister, sondern mit einer High-Class-Version von Jägermeister, vielleicht Jägermeister.
Champagner-Mate.
Champagner-Mate oder Jägermastere oder was weiß ich.
Marc Huth und ich haben schon mal Champagner-Mate getrunken.
Schock bestimmt, ja. Aber worauf ich hinaus möchte ist, der Drink hat gar nicht die Nötigkeit, sich mit Coolness zu messen, weil er funktioniert in jedem Etablissement. Es ist einfach immer ein Drink, der immer geht und gar nicht an Coolness gemessen werden kann. Der ist immer mittelmäßig cool. Nie zu doll, nie zu wenig.
Sehr schön gesagt. So ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Jägermeister Mate. Zum Mischungsverhältnis muss man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 4,8 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, wohlverdient. Die Hand wird gereicht, die Schulter wird geklopft, das Knie wird leicht und unangenehm berührt. Es ist wirklich ein schöner Abend für euch alle.
Thomas Gottschalk mag auch diesen Drink, deswegen wird ein Knie berührt.
Deshalb wird ein Knie berührt und ein Rüschenhemd angezogen.
In und warum sehe ich aus wie Captain Jack Sparrow?
Warum?
Egal.
Ich bin vielleicht der schlechteste Pirat, von dem Sie gehört haben, aber Sie haben von mir gehört. Thomas Gottschalk.
Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde das für den Drink vollkommen angemessen und sehr, sehr gut, weil ja, der funktioniert immer und ist einfach ein nettes, freundliches Getränk.
Finde ich auch. Ehrlich gesagt, ich habe richtig toll einen im Tee. Ich kann kaum noch gerade denken und kaum noch klar gehen. Ich möchte gerne, dass diese Folge jetzt ein Ende findet, weil ansonsten berühre ich mich unsittlich. Wir müssen jetzt hier wirklich mal was verändern.
Ich möchte eigentlich ganz gerne, dass du dich unsittlich berührst, aber ja, das möchte ich auch erst, wenn die Folge vorbei ist. Wir beenden diese Folge wie immer mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt wurden.
Geil.
Und dieses Mal habe ich die Worte rausgesucht von Fritz Gunter Sachs. Der war so vieles. Der war Dokumentarfilmer, Kunstsammler, Astrologe, Bobfahrer, Fotograf, so ein Lebemann sondergleichen. Also,
so wie wir.
Ja, man kennt ihn ja in erster Linie von der Firma oder der Bank Goldman Sachs. Da ist er der Erbe gewesen. Und in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 2011 starb er im Alter von 78 Jahren durch Suizid. Er erschoss sich in seinem Haus. Und in seinem Abschied begründete er seinen Suizid mit dem Hinweis auf die vermutete Erkrankung an Alzheimer. Und er soll gesagt haben: In den letzten Monaten habe ich durch die Lektüre einschlägiger Publikationen erkannt, an der ausweglosen Krankheit Alzheimer zu erkranken. Der Verlust der geistigen Kontrolle über mein Leben wäre ein würdeloser Zustand, dem ich mich entschlossen habe, entschieden entgegenzutreten.
Leute, schaltet nächste Woche Sonntag ein, 20.15 Uhr, 100. Folge Normale Möwe live. Schaut sie euch danach an, hört sie auf Spotify oder wo auch immer ihr irgendwas hört. Hört den neuen Die Katastrophe-Song, weil ich brauche das Geld. Ansonsten alles cool, macht's gut, bis bald.
Und macht's nicht wie Gunter Sachs.